Fritz. Podcast.
Hendrik Schröder. Blue Moon.
Schönen guten Abend. Ja, ich würde im Ernst über die Natur reden mit euch heute, wie gerade bei Christoph in der Sendung schon gesagt. Und ich lade euch ein, anzurufen unter 0331 70 97 110. Ich finde, also gerade in dieser Jahreszeit, auch wenn die Natur natürlich naturgemäß immer da ist und auch immer was Besonderes ist und was Besonderes sein kann und es auch immer selbst im kargsten, im tiefsten Winter was zu entdecken gibt, so finde ich gerade in dieser Jahreszeit im Frühling, wo jetzt alles rauskommt, wo die Temperaturen so sind, dass man auch viel draußen ist und so, lädt dazu ein, mal über die Natur zu reden. Und ich würde sehr gerne von euch wissen, wo ihr die Natur besonders liebt, wo ihr hinfahrt, wenn ihr in die Natur wollt, welche Stellen, welche Orte, welche Länder ihr besonders beeindruckend fandet. Ich würde euch einladen, von euren Naturerlebnissen zu erzählen. Vielleicht seid ihr Seglerinnen und Segler, vielleicht seid ihr Kleingärtner oder Wüstenwanderer oder Bergsteiger und könnt uns ein bisschen von diesen Dingen erzählen, die man da eben mit und in der Natur erlebt. Ich meine, Natur kann Inspiration sein, finde ich. Also man kann Ruhe finden in der Natur, irgendwie Ausgeglichenheit, Sport machen in der Natur. Aber Natur kann auch bedrohlich sein, kann auch gefährlich sein. Auch da habt ihr bestimmt einiges erlebt, wo ihr die Natur wirklich auch als gewaltig wahrgenommen habt und so. Also die Natur ist unser Thema heute.
Jetzt anrufen.
0331 70 97 110.
Traut euch sehr gerne anzurufen. Erzählt mir von euren, ja, von euren Aufenthalten in der Natur, sei es im Spreewald oder auf Hawaii, wo auch immer ihr die Natur gerne erlebt habt oder die Natur auch als bedrohlich empfunden habt, wo ihr euch Inspiration holt, wo ihr Ruhe habt, wo ihr runterkommen könnt. Vielleicht habt ihr eine Datsche und baut ein bisschen euer eigenes Gemüse an oder vielleicht fahrt ihr einfach nur mit dem Fahrrad gerne durch die Natur oder ihr geht bei Wind und Wetter schwimmen im See. Oder wie nehmt ihr die Natur wahr? Wie lebt ihr in und mit der Natur? Ob ihr nun Stadtmenschen seid, die am Wochenende rausfahren oder abends mal, oder ob ihr vielleicht auf dem Land wohnt und das Ganze aber dennoch, vermute ich mal, zu schätzen wisst, trotzdem so eure Ecken habt. 0331 70 97 110. Klingt komisch, ist aber eine gute Sache. Die Natur ist unser Thema heute. Aus Bäumen macht man Karton. Karton! Geil. Antilopengang mit Beton. Natürlich ein, ja, ich kenne die Jungs ja nicht, aber ich vermute mal hochironisch gemeint, das Song darüber, dass man eigentlich den Wald und alles betonieren sollte und planieren sollte und dass sie Stadtmenschen sind und lieber Fernsehen und Kaugummi mögen und singen, ich glaube, ich träume lauter scheiß Bäume. Also ich vermute mal, die Antilopengang im Grunde genommen große Naturliebhaber und sehen dieses eher als Kritik daran, dass man die Natur in diesem, unserem System oft zu wenig zu schätzen weiß und zu viel Raubbau an ihr betreibt. Deswegen dachte ich, ein guter Einstiegssong heute für den Blue Moon, wo es um die Natur gehen soll und um eure schönsten Orte in der Natur, wohin ihr gerne fahrt, wo ihr schöne Naturerlebnisse habt, aber auch um das Gefühl, was euch vielleicht eine gewisse Natur vermittelt, kann einem ja Inspiration vermitteln, kann einem Ruhe vermitteln, kann einem auch Freiheit vermitteln. Wo geht ihr in die Natur? Was macht ihr da? Geht ihr segeln? Geht ihr klettern? Geht ihr angeln? Geht ihr einfach nur sitzen? Geht ihr Fahrrad fahren? Geht ihr schwimmen, ne, im See, im Meer? Also klar, macht jeder von uns einen Urlaub oder so, aber ich meine, wo gehört ihr so zu diesen Leuten, die sich gezielt irgendwie in die Natur begeben, die das auch suchen, die das auch brauchen, die da auch wirklich von profitieren? Dann meldet euch in dieser Sendung unter 0331 70 97 110, denn ich möchte sehr gerne wissen, wo und wie ihr die Natur erlebt, was eure liebsten Orte sind und auch welche Naturerlebnisse der etwas spezielleren Art ihr schon hattet. Also wo die Natur wirklich wahnsinnig schön war, unbeschreiblich schön, aber ihr versucht trotzdem uns das zu beschreiben heute, wo die Natur gefährlich war, wo sie ihre Macht, wo sie ihre Gewalt gezeigt hat. Also so die Natur und alles, was ihr in und mit der Natur erlebt und erlebt habt, darum soll es gehen in dieser Sendung unter 0331 70 97 110. Philipp aus Pankow hat diese Nummer gewählt. Philipp, sei gegrüßt.
Hi, Taschhebel.
Philipp, was ist dein Lieblingsort in der Natur?
Die Karibik, eindeutig.
Die gesamte Karibik, nicht nur so ein Fleckchen?
Die Dominikanische Republik.
Warum die?
Na, ich war vor 2 Wochen, wenn ich hingeflogen bin, heute erst wiedergekommen und muss sagen, es war bisher der schönste Urlaub, den ich je hatte. Ich bin noch nicht viel rumgekommen, aber da würde ich halt gerne wieder hin. Jedes Jahr.
Warum?
Mindestens einfach.
Warum?
Warum?
Also gerade wenn wir über die Natur reden in dieser Sendung, wie hast du die Natur da erlebt? Was hat die mit dir gemacht?
Na, das ist das totale Paradies. Es war so, als würde ich 2 Wochen lang träumen. Das hat die mit mir gemacht. Die hat so viel Endorphine ausgeschüttet, schon alleine die Sonne, die Palmen, das blaue Meer, das kristallklare Wasser. Ja, was soll ich sagen? Die Kokosnüsse, das hat man halt nicht überall, ne?
Mhm. Also wie aus dem Prospekt.
Genau, und die Menschen, wie gesagt, die Menschen haben da echt wenig. Die verdienen umgerechnet 120 Euro im Monat. Und haben, wenn sie Glück haben, haben sie Arbeit, weil der überwiegende Teil hat, der lebt vom Tourismus halt. Und die sind halt trotzdem freundlich und reichen dir die Hand und hast dich gesehen hier auf der Straße, gucken sie dich blöd an. Ja, was soll ich sagen? Ich würde da gerne hinziehen, ne?
Du würdest da gerne hinziehen?
Ja.
Okay.
Ja.
Meinst du, dass dann noch, also wir kommen ein bisschen weg vom Thema, weil es soll ja eigentlich um die Natur gehen, nicht so um, nicht nur um Fernreisen und andere Länder und so, aber meinst du nicht, dass das ganz anders wäre, wenn du da nicht im Urlaub wärst?
Doch, glaube ich schon. Wäre auf jeden Fall schwieriger. Klar, wenn man da leben würde, sag ich mal. Aber wir haben ja viele Touren gemacht. Wir waren bei der Blauen Lagune, wir sind mit einem Quad durch den Dschungel gefahren, wir sind 5 Stunden reiten gewesen über Berg und Tal. Ja, wie gesagt, und da sieht man ja eine Menge. Mhm. Wie gesagt, das habe ich alles mitgenommen und ja.
Erzähl mal vom Reiten.
Vom Reiten.
Ja.
Was möchtest du denn genau wissen?
Naja, was habt ihr da, auf was für Pferden, wo lang, was habt ihr gerochen, gesehen, erlebt?
Rochen haben wir leider nicht gesehen.
Nee, was habt ihr gerochen, gesehen, erlebt, gehört?
Das hat gerade Spaß gemacht.
Ach so, der war auch mal ganz schön lustig, mein Lieber.
was haben wir gesehen? Naja, die Berge, ne? Viele schöne Wälder. Das war einfach, wie soll ich das sagen? Muss am besten mal bei Google ergeben und dir die Bilder angucken.
Das hört man nur so schlecht im Radio.
Ja, das stimmt auch, Jürgen.
Philipp,
ich mein Bestes zu geben.
Wenn du aus Pankow kommt oder in Pankow lebend, mal eben im Umland und nicht im Urlaub, sondern mal eben am Wochenende oder wann auch immer in die Natur möchtest, wo fährst du dann hin?
Nach der Uckermark.
Nach der Uckermark?
In der Uckermark, ja.
Was macht die Uckermark aus für dich?
Was macht die? Hast du deine Ruhe, da kannst du poetisch werden, kannst du dich auf die Wiese legen und ich bin ja Rapper seit 10 Jahren, dann kann ich die besten Texte schreiben. Also das rauche ich vorher ein. Ich meine, Quatsch. Ja, die Uckermark, da bin ich halt öfters als Kind hingefahren schon.
Wohin?
Wohin? Oh, das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Also sonst nach Thüringen. Thüringen ist auch schön.
Mhm. Was? Wo in Thüringen?
Lobenstein. Entschuldigung, dass ich so lachen muss. Meine Freunde, die lachen sich hierhin ab.
Ja?
Ja.
Gib mir doch mal einen von deinen Freunden, die so lachen, wenn die mutiger sind.
Okay, die hängen halt am Radio. Soll ich hingehen, ja?
Keine Ahnung. Meistens ist das so, dass die Leute, die lachen, irgendwie ganz ruhig werden, wenn sie auf einmal auch selber im Radio was erzählen.
Ja, das stimmt. Die sind ein bisschen schüchtern.
Dann
haben sich jetzt gerade einen hintergekippt.
Ah ja, verstehe. Okay, Philipp, dann macht euch noch einen schönen Abend.
Eine kleine Frage.
Ja.
Hört euch mal bitte den Song von mir an.
Huch, jetzt ist er auf einmal. Was war denn da los? Jetzt, war das ein Zufall? Was ist, Frau Redakteurin, Leitung kaputt? Oder auf einmal war Philipp, komisch, kaum macht er Werbung? Schon fliegt er raus. Ich weiß nicht, was los ist heute. Irgendwie der Wurm drin. Ihr seid eingeladen, in dieser Sendung mitzumachen und zu erzählen. Und ich hoffe, dieses Thema lässt euch nicht etwas ratlos zurück. Was will er denn von uns heute Abend? Ich würde gerne über die Natur reden mit euch. Ihr habt das schon mitbekommen, welche 20 Fragen ich ungefähr an euch habe. Und ich gehe davon aus, dass die allermeisten von euch mal in der Natur rumhängen und das auch ziemlich gerne. Und da ein bisschen was erleben oder erlebt haben. Und besondere Erlebnisse in der Natur, mit der Natur. Ein besonderes Gefühl, was euch diese oder jene Umgebung, diese oder jene Natur geben kann. Besondere Erlebnisse, besondere Abenteuer, besondere Bedrohungen oder auch nur einfach eine ganz normale, entspannte Ruhe, die ihr findet in der Natur. Ob jetzt in der Uckermark oder im Thüringer Wald, wie wir es gerade gehört haben, oder Thüringen oder ganz weit weg oder ganz woanders oder am Meer oder an der See. Wo sind so eure Spots? Woran denkt ihr, wenn ihr jetzt meine Fragen hört und denkt, ja, das stimmt, da habe ich mal was erlebt, da habe ich oder da bin ich gerne, da fühle ich mich so und so. Ruft an unter 0331 70 97 110 und macht mit in dieser Sendung. Erzählt ein bisschen von euren liebsten Spots in der Natur und was ihr da empfindet und fühlt und was die Natur mit euch macht und wieso die wichtig ist. Take Me For Granted, super Konzert gespielt gestern Abend in der Columbia-Halle vor ausverkauftem Hause, der alte Mike Ness, obwohl so mega alt ist er noch gar nicht, das kommt einem nur so vor, weil der mit 17 schon Ende der 70er Jahre diese Band Social Distortion gegründet hatte. Wenn nur der Gesangssound nicht so derartig mies gewesen wäre, wäre das Konzert noch besser gewesen. Man hat wirklich kaum was verstanden von dem. Zum Glück kannten die meisten Leute, die da waren, die Texte eh auswendig. Social Distortion gehört im Blue Moon am Montag, wo es heute um die Natur geht. Und ich euch einlade, anzurufen und und von den Plätzen in der Natur zu erzählen, die ihr besonders liebt und besonders mögt und wo ihr besondere Dinge empfindet, wo ihr euch besonders verbunden fühlt und von den Erlebnissen erzählt, die ihr in und mit der Natur habt. Denn ich dachte mir, bei diesem Wetter und zu dieser Jahreszeit, wenn man da mal dann genau drauf achtet, auf Gerüche, also gerade so, wenn man in der Stadt lebt, wie wahrscheinlich viele von euch, aber wenn man dann rauskommt und so, dann riecht, wie der Wald riecht, riecht wie, keine Ahnung von mir aus, das Wasser riecht, das Meer riecht, hört. Also die Natur kann einem ja schon wahnsinnig viel geben, ne? Und kann aber auf der anderen Seite auch gefährlich sein. Also wenig in unseren Breitengraden, also auch da besoffen Baggersee fallen und so. Also im Ernst, kommen ständig Leute bei um. Aber gerade in anderen Breitengraden kann die Natur ja wirklich auch all ihre Gewalt zeigen. Und ich bin sicher, viele von euch haben schon vieles erlebt in der Natur. Und darum geht's heute, um die Natur. 0331 70 97 110, um euch, um euer Verhältnis zur Natur. Marvin aus Weißensee. Marvin, hi.
Einen wunderschönen guten Tag.
Marvin, ja, bist du ein Naturbursche?
Also ich würde mich auf jeden Fall als Naturbursche betiteln, weil ich verbringe da echt gerne meine Freizeit und bin viel unterwegs und genieße es auch einfach mal draußen zu sein, so fernab der Stadt, einfach am See, auf dem Berg, die Luft genießen.
Bist du gebürtiger Großstädter?
Ja, gebürtig aus Berlin.
Und war das immer schon so, wenn du dich erinnerst, dass dir das gut getan hat, rauszukommen aus der Stadt oder dass du ein Bedürfnis danach hattest oder kam das erst sozusagen als Erwachsener?
Ja, also so viel ich mich zurückerinnern kann, war es immer schon schön. Also damals durch meine Eltern bin ich auch viel rumgekommen, war oft mal im Ausland, in Asien, Afrika, Amerika, habe alles mal so ein bisschen gesehen, die Luft geschnuppert und es hat mir echt gut getan, muss ich sagen.
Mhm. Erzähl mal, wo fährst du so hin? Was machst du da? Wo erlebst du die Natur?
Also das Schöne ist, hier um die Ecke gibt es direkt einen Ort, der heißt Arkenberge. Da ist jetzt offiziell irgendwie seit neuestem der höchste Berg in Berlin. Das war irgendwie vorher der Teufelsberg, jetzt ist es Arkenberge. Ist halt so ein riesen Kiesberg. Unten sind noch zwei Seen. Und am Wochenende ist es halt frei begehbar, kann man oben raus. Da fahren wir meistens Downhill Mountainbike oder Longboard. Und ja, letztens haben wir da auch gegrillt, ganz oben auf dem Gipfelkreuz. Und es war halt auch eine Hammererfahrung. Echt schöne Bilder sind es geworden. Ja, es war der Hammer.
Wie hoch ist das?
Ich glaube, boah, was ist denn das? 160 Meter oder 150? Okay. Ich bin mir da jetzt echt unsicher.
Ja, gegrillt auf dem Gipfelkreuz, klingt ganz gut.
Genau.
Also ja, Gipfelkreuz stellt man sich so vor. Oh.
Ja, kommt schon cool. Also ist jetzt halt nicht mega hoch, ne? Ist Berlin, aber immer noch der höchste Berg von Berlin jetzt.
Wieso ist der nur am Wochenende auf?
Na, in der Woche wird da halt gearbeitet, weil es ja offiziell ein Kiesberg ist. Und, weiß ich nicht, da fahren die noch Schutt hin und her und weiß ich was.
Und am Wochenende ist das so geduldet, dass man da reingehen, hingehen
ja,
darf, oder?
Nennen wir es geduldet. Also da sind halt viele Löcher am Zaun und man kommt schon rauf.
Okay, aber es ist nicht legal.
Na, das kann ich jetzt gar nicht sagen. Ich weiß es eigentlich nicht.
Aber es machen so viele Leute, dass man gar nicht mehr weiß, dass man sich genau, da keine Gedanken mehr drum macht, ob es legal ist.
Jetzt hat mich noch keiner runtergeschickt.
Ja.
Ja.
Aber ein Kiesberg, also ist das schon dann eher staubig, oder? Eher so ein, hat dann eher die Funktion, dass man da gut Sport machen kann, oder? Oder setzt ihr euch da noch hin und schaut ein bisschen, na, quatscht ein bisschen?
Quasi so zweigeteilt. Die eine Hälfte ist mit Rasen bewachsen und die andere ist halt noch so kiesig, wo noch gearbeitet wird. Und ja, es sind halt viele Leute, auch Sportarten, Motocross-Fahrer, Downhill-Fahrer, Drachenflieger und hier so eine Modellflugzeugtypen und sowas.
Mhm. Also ja. Wie das klingt ein bisschen wie Tempelhofer Feld, nur in Berg.
Richtig, ja. So kann man es vergleichen,
ja.
Das würde ich schon so sagen.
Und Longboard fahren, den Kiesberg runter, wie geht das?
Na, den Kiesberg nicht direkt, aber davor ist halt eine Straße und da machen wir unten halt so ein bisschen und dann gehen wir halt hoch mit den Mountainbikes.
Okay, so, ich dachte, ihr habt Longboards ohne Rollen, aber mit einer speziellen Beschichtung oder so. Und
also, das habe ich auch schon mal überlegt. Da gibt es ja diese Mountainboards, wo man quasi auch so Kiesberge hinabgleiten kann. Da hätte ich auch schon mal Bock drauf, aber bis jetzt noch nicht dazu gekommen, das auszuprobieren.
Hm. Was ist denn das für eine Beschichtung dann darunter, dass das nicht reißt, aber glitscht?
Jetzt Mountainboard oder was?
Ja.
Na, das ist quasi einfach nur wie so ein Longboard mit größeren Rollen. Also es sind Luftrollen. Ja.
Achso, da sind schon Rollen drunter. Ich hätte gedacht, das ist einfach nur ein Brett, mit dem man quasi wie mit dem Schlitten oder so dann...
Achso, nee. Das ist quasi, sagen wir, so ein Skateboard mit Schubkarrenrädern.
Von mir aus. Okay, auch ganz cool. Muss ich mir mal aufschreiben. Ja, Marvin, und dieses Downhill-Fahren mit den Mountainbikes, was macht ihr das so Freestyle-mäßig? Oder macht ihr da einen Parcours? Oder wie, was ist da eure Aufgabe?
Na, schon so Freestyle-mäßig. Ansonsten nehmen wir halt einen Spaten mit und buddeln da so ein bisschen rum, dass wir da halt so eine kleine Piste haben. Und die GoPro ist halt auch immer dabei, dass man ein paar Videos dreht, Bilder macht. Mhm. Ja, da sind wir immer ganz offen.
Und Hauptsache grillen dann am Ende. Und einer muss den Grill hochtragen.
Ja, ach na, wir nehmen meistens einen Rost mit und dann buddeln wir uns da quasi so eine Kohlegrube und ja, bauen uns das quasi selber, den Grill.
Sehr schön. Aber übernachten kann man da nicht? Oder so, das macht ihr nicht?
Also ich habe es noch nicht probiert. Ja. Ich habe da noch nicht übernachtet.
Okay.
Ja, aber wäre auf jeden Fall mal eine Idee.
Ja. Sagst du nochmal, wie der Berg heißt und wo genau der ist, für alle, die jetzt neugierig geworden sind?
Arkenberge, das ist also direkt in Arkenberge, so heißt es da.
Das, also Arkenberge findet
ja,
man.
Ja, in der Nähe von Weißensee.
Okay, wenn man das jetzt finden möchte, findet man das.
Ich denke schon, ja.
Gut.
Marvin. Kennt auch jedes Navigationssystem.
Vielen Dank für diesen Tipp und viel Spaß.
Auf jeden Fall.
Tschüss.
Ja. Gut.
Tschüss. Musst du jetzt sagen. Marvin aus Weißensee mit seinem Tipp, beziehungsweise mit seinem Ort, wo er ganz gerne ist, in der Natur. Also die Jungs eher Action-Typen, in der Natur eher unterwegs, um sich zu bewegen, um irgendwie ja den Berg runter zu heizen, runter zu fahren mit verschiedensten Mitteln. Anja aus Treptow. Anja, du erlebst andere Dinge in der Natur, wenn ich es richtig sehe.
Ja, hallo Hendrik.
Hallo.
Ja, also im Vergleich dazu ganz ruhig und entschleunigt und fast Stillstand. Ich habe in den letzten Jahren, also wir haben hier so einen kleinen Stadtwald und da bin ich relativ regelmäßig in den letzten Jahren.
Wo denn? Welcher denn?
Plenterwald.
Ja.
Ja.
Plenterwald an der Spree, quasi an den Treptower Park anschließend. Wenn
ja,
man
genau, genau. Mhm. Ja. Und was für mich auch ganz ungewöhnlich und besonders ist, was sich da so entwickelt hat, also war relativ viel dort, also wenig in Bewegung, sondern viel mit Sitzen und ich habe irgendwie Kontakt zu Bäumen aufgenommen. Ich komme jetzt gerade ein bisschen verrückt vor, das zu erzählen.
Ich habe gedacht, na, jetzt sitzen Leute am Radio und denken, ah, Anja hat Kontakt zu Bäumen.
Ja, genau.
Du hast ihn nicht gesucht, das ist dir so passiert.
Das ist irgendwie gewachsen, genau, das ist mir so aufgefallen, dass meine Verbindung zu, vielleicht nicht nur bei Bäumen, aber das ist sehr, sehr, sehr mächtig, kann ich schon fast sagen, umso größer, umso mächtiger oder umso deutlicher. Ich glaube, also ich habe das generell mittlerweile bei Pflanzen, letztens war ich im Baumarkt und habe das auf einmal in der Pflanzenabteilung ganz intensiv gefühlt, hätte ich am liebsten mein Lager aufgeschlagen, bin dann selber immer sehr überrascht. Aber bei Bäumen, also ich hatte ein Jahr lang mich immer unter einen Baum auch gesetzt und da einfach alles Mögliche gemacht, gelesen und nur angelehnt. Und mit der Zeit hatte ich das Gefühl, wenn ich da schon hingekommen bin, dass der, also als ob er sich gefreut hätte. Ja, also ich habe dann ein Lachen im Herzen gemerkt und war noch 20 Meter weit weg, als ob ich mit dem Herzen in Verbindung treten würde, mit diesem Baum speziell, was ich total abgefahren fand, ja.
Hast du denn ansonsten auch so, sag ich mal, einen Hang zu Spirituellem oder und dergleichen?
Ja, das ist in Kombination hat sich das entwickelt. Also in dieser Zeit, genau, mit der Tuchfühlung, mit Spiritualität hat sich diese Verbindung zur Natur entwickelt. Es lief parallel. Mhm. Ja.
Aber das, dann kann man sagen, du hast schon in deinem Leben irgendwie was Neues gesucht oder hast überhaupt versucht, die Welt anders oder neu zu ergründen. Also ist jetzt nicht so, du saßt da, hast dich bisher ausschließlich mit Kernphysik beschäftigt und ein Buch von Nietzsche gelesen und auf einmal hat der Baum zu dir gesprochen.
Ja, nein, also vielleicht nicht. Ich bin achtsamer geworden. Also durch die Achtsamkeit und das mehr in das Jetzt-Lauschen ist es mir aufgefallen, könnte man sagen. Mhm. Also nicht nur in der Natur, überall sind natürlich auch mir Dinge mehr aufgefallen und da eben sehr speziell vor allem.
Und was sagt der Baum? Oder wie, ne, also ich mach mich da gar nicht drüber lustig. Also wie würdest du das beschreiben? Was ist dein Gefühl dabei?
Ne, es gibt ja Leute, die wirklich mit Bäumen reden. Also das habe ich nie hinbekommen, habe ich auch versucht, aber da habe ich nie eine Antwort gekriegt. Bei mir läuft es wirklich eher über die Sinneswahrnehmung innerhalb des Körpers, Energieempfindungen. Also zum Beispiel, wenn ich war mal besonders weit weg von mir selber und habe mich dann angelehnt mit dem Rücken natürlich, damit es nicht so blöde aussieht, wenn ich ihn umarme, und habe richtig gemerkt, wie die Energie des Baumes in meinen Körper gewandert ist und den Kontakt zum Boden wiederhergestellt hat, mit so einem Drehgefühl in den Beinen, was sich so nach unten gearbeitet hat. Also relativ über Körperwahrnehmung, Sinnesempfindungen, Energieempfindungen, so. Mhm. Und auch gefühlt, also starke Gefühle von in Sicherheit kommen oder in Zuneigung zu sich kommen oder Zuneigung zu dem Leben kommen, also sehr gefühlsintensiv auch, sehr schön.
Hat das auch was mit dem Geruch zu tun?
Nicht unbedingt, nee. Ich glaube, der Geruch ist ein Sensor, der natürlich da abläuft, den man so wahrnimmt, aber nee, es ist eher so Raumempfindung im Körper, außerhalb des Körpers.
Und du hast aber schon das Gefühl, dass das ganz konkret mit diesem Naturerlebnis zusammenhängt. Das passierte jetzt nicht in einem Raum, meinetwegen, der auch ruhig ist oder der irgendwie eine besondere Ausstrahlung hat oder so. Das muss schon im Zusammenhang mit den Bäumen, mit der Natur sein.
Das ist sehr spezifisch. Also ich laufe die Straße lang, bin noch in Gedanken und bin eigentlich auch eher so verschlossen in mir, überall Lärm, und kriege das gar nicht so mit, weil man das so kennt ja in Berlin, ne? Überall laut und Trubel, und dann mache ich einen Schritt in den Wald rein und sofort verändert sich alles. Mhm. Also komplett. Würde man mich mit verbundenen Augen, ohne Riechen, ohne Hören, ohne Geräusche dahin führen können, ich würde das sofort spüren, dass was völlig anders ist. Um mich herum.
Ich finde, dieser Plenterwald ist auch echt ein gutes Beispiel dafür, wie stark und wie mächtig die Natur ist. Ich war da früher öfter, weil eigentlich ist das nur so ein ganz kleiner Fitzel Wald, der direkt neben zwei mehrspurigen Straßen liegt. Gut, auf der anderen Seite ist die Spree, aber der wird dann auch noch total stark genutzt. Also bis im Prinzip von morgens um 6 bis abends um 10 komplett von Joggern und Spaziergängern und Hundebesitzern und so in Beschlag genommen. Und trotzdem gehst du in diesen Wald rein und du siehst, keine Ahnung, Eichhörnchen da rumlaufen, du riechst diese Bäume, das Laub, also ein funktionierendes Ökosystem, obwohl das so stark benutzt wird und mitten in der Stadt liegt. So ist
absolut, irre. Wie eine Parallelwelt irgendwie. Ja, ist sehr erstaunlich.
Fährst du manchmal auch in so einen richtigen Wald dann, einfach nur, weil es der Wald ist und weil es dir gefällt?
Also Sehnsucht habe ich total danach, hatte ich früher die Möglichkeit, das zu machen. Da hatte ich aber diesen Zugang noch gar nicht. Da habe ich das gar nicht so intensiv wahrgenommen. Jetzt so im Urlaub, Reisen, Kanada war ja auch Wald ohne Ende. Aber ich nehme das jetzt erst so wahr. Und seitdem das so ist, war ich jetzt nicht so, naja, in Bernau da oben ist mal ein bisschen mehr Wald noch gewesen. Da war das auch sehr intensiv, obwohl der unnatürlicher ist. Der ist so angelegt, teilweise in Reihen. Das spürt man irgendwie, dass das was anderes ist. Aber so ein richtiger, ursprünglicher, uralter Wald, das wäre, glaube ich, schon nochmal eine besondere Qualität. Aber nee, war ich noch nicht. Habe ich noch nicht erlebt. Das kann ich mir schon toll vorstellen, ja.
Mich würde interessieren, wenn Förster zuhören oder Leute, die irgendwas mit Forstwirtschaft zu tun haben, wo wir über die Natur reden. Nee, jetzt gerade, wo du vom Wald erzählst, Anja, und davon in so einem alten Wald im Vergleich zu so einem Plenter-Stadtwäldchen, würde mich mal interessieren, ob es in Deutschland überhaupt Flächen gibt, die nicht bewirtschaftet, beforstet werden sozusagen, wahrscheinlich nicht. Und was man genau da eigentlich macht und wieso, fiel mir jetzt so gerade ein, oder wäre mal ganz interessant zu wissen, weil eigentlich dachte ich jetzt gerade, wo du meinst, so einen alten, ursprünglichen Wald, und überlässt man da auch große Teile sich selbst oder geht das gar nicht oder warum nicht? Oder, also liebe Försterinnen und Förster, die ihr zuhört oder irgendwas damit zu tun habt, meldet euch gerne in dieser Sendung unter 0331 70 97 110. Wir reden über die Natur. Mhm. Dir vielen Dank, Anja.
Ja, gerne.
Bis dann, tschüss.
Bis dann, ciao.
Anja, die erlebt hat, wie sie im Plenterwald, in einem kleinen Wäldchen in Treptow, auf einmal Kontakt zu Bäumen hatte. Und das aber, obwohl es, also weil es tatsächlich als spirituelle Erfahrung, glaube ich, abbuchen und verbuchen kann, hat sie das so sehr nüchtern und sehr klar erzählt, was dann mit ihr passiert, was für ein Erlebnis das ist, wie sie wie sie da eine gewisse Energie spürt und so. Nein, es geht nicht um Esoterik in dieser Sendung, es geht um die Natur und eure Erlebnisse in und mit der Natur. Wir machen Nachrichten und danach weiter.
Fritz.
Blue Moon.
Mit Hendrik Schröder und mit der Aufforderung an euch anzurufen unter 0331 70 97 110 und mitzureden darüber, wo ihr die Natur besonders schön, besonders gewaltig, besonders inspirierend und besonders toll für euch erlebt. Denn es geht um die Natur heute in dieser Sendung. Markus ruft aus Bratz an. Markus, hallo.
Hallo.
Hast du eine Freisprechanlage, dein Radio noch an oder ein Taschentuch im Mund?
Gerade erst das Telefon ans Ohr genommen, weil ich so lange den Lautsprecher an hatte.
Markus, wenn du aus Britz, was ja nun auch schon grüne Ecken hat, aber wenn du aus Britz so richtig in die Natur möchtest, wo fährst du dann hin?
Nein, du verwechselst, glaube ich, das Britz mit dem Britz in Berlin. Ich meine das Britz bei Eberswalde.
Ach so, okay. Hier steht nur Britz, okay.
Ja, ich bin quasi schon in der Natur. Ich wohne in einem Dorf. Damit geht ja schon los.
Wie sieht das bei euch aus, wenn du aus dem Fenster guckst?
Ich wohne an der Hauptstraße, also ist nicht, denke ich mal, großartig anders als wie in der Stadt teilweise. Aber ist halt, das Leben auf dem Dorf ist halt ein kleines bisschen Ruhe, ja. Man hat ein Haus, man hat einen Hof, da ist es halt Ruhe, ja. Man kann sich da schon ein wenig mehr entspannen als wie in einer Stadt. Hm. Und die Einstellung, die viele Leute zu unserer Umwelt haben, kann ich halt leider nicht teilen.
Warte, wenn ich kurz, was heißt, man hat einen Hof, du bist Landwirt und Bauer oder du hast einen Hof nebenbei? Nee,
ich habe nur ein Haus und ein Grundstück mit ungefähr 800 Quadratmeter.
Was machst du da auf deinem Grundstück?
Na, da habe ich halt einen Garten, wo ich jetzt gerade dabei bin, den so nach meinen Vorstellungen zu gestalten. Ich habe jetzt erst 4 Jahre lang das Haus quasi renoviert und ausgebaut.
4 Jahre?
Ja, also erst quasi ein halbes Jahr, so dass man drin wohnen kann, ist ein großes Haus. Habe dann erstmal eine Zeit lang drinnen nicht viel weiter gemacht und dann vor 1,5 Jahren den Rest zu Ende gemacht.
Und jetzt ist der Garten dran?
Und jetzt befasse ich mich dann so ein bisschen mit Garten und Hof. Habe hinten schon so ein bisschen Rasenfläche mit Hecke letztes Jahr angelegt. Werde dieses Jahr eine Entspannungsfläche schaffen, wo man dann im Sommer draußen sitzen kann, halt aber auch überdacht. Ja.
Und wie wird der Garten sonst so? Was ist da dein Style oder was sind deine Wünsche?
Na, hauptsächlich denke ich mal für die Kinder. Wir haben 3 Kinder, die sollen sich halt in dem Garten so ein bisschen austoben. Swimmingpool, Trampolin, Kletterhaus.
Swimmingpool?
Mit Rutsche.
Aber so richtig in die Erde gegraben oder so einen zum Aufstellen?
Nee, also das ist die Idee, die man draus werden soll. Angefangen hat es erstmal mit einem großen Pool zum Hinstellen. Dadurch, dass der letzte Sommer ja doch sehr schön war und man mit 3 Kindern nicht so oft zum See schafft, weil das ja doch ein wenig anstrengend ist, war die Variante mit dem Pool auf dem Hof denn doch die zweckbringende. Mhm.
Es gibt andere Leute, Markus, mit 30 finden dies, wenn vielleicht auch nicht mehr jedes Wochenende und jeden Tag vom Wochenende, immer noch ziemlich spannend, die Nacht zum Tag zu machen und ein bisschen was zu erleben im Nightlife. Wieso findest du es befriedigender, dein Haus zu renovieren oder deinen Garten zu gestalten?
Das heißt ja nicht, dass ich das nicht unbefriedigend finde, im Nightlife stattzufinden. Also das ist ja nicht so, dass ich abends auch mal weggehe. Also das mache ich auch. Aber es ist halt wesentlich weniger geworden mit 30, weil man als Familienvater doch seine Konzentration auf ein paar andere Punkte liegt. Ich selber bin ja auch inner, wie ich im Vorgespräch ja schon erwähnt habe, der sich dann auch gerne mal für 4 Tage aus dem Leben zurückzieht, sich an den See setzt, da seinen Lager aufschlägt und 4 Tage da verbringt. Schön in der Natur schlafen, das ist das Entspannendste, was geht. Am besten soll ja keiner vorbeikommen, dass immer keiner auf den Sack geht, Telefon aus, einen Hund mitgenommen, dass man eine kleine Beschäftigung noch hat und dann kann man schon mal ein bisschen entspannen und runterkommen von dem ganzen Stress, der eben sonst so im alltäglichen Leben begegnet.
Das klingt interessant. Erzähl mir davon. Du nimmst ein Zelt mit und gehst irgendwo hin, wo du dich auskennst? Oder?
In Brandenburg hast du halt den Vorteil, also mit Seen können wir uns totschmeißen. Da ist die Vielfalt riesengroß. Da ist auch für mich der Vorteil, ich kann hier wirklich in binnen von 15 Minuten an 10 verschiedene Seen fahren, wo ich mich halt hinsetzen kann. Da muss ich mir halt bloß vorher eine vernünftige Angelkarte zu holen. Da habe ich mich dieses Jahr schon auf quasi 2 Seen festgelegt, weil es einfach günstiger ist, sich da eine Karte zu holen, denn, anstatt mal für mehrere. Und dann habe ich halt eine Angelausrüstung, also nicht ein ganz normales Zelt, weil damit darf ich ja in der Natur nicht schlafen. Ich will ja die Natur auch nicht zerstören, also ich habe eins ohne Boden und habe dann eine Liege, die ich aufstelle, wo ich schlafe. Habe noch einen Stuhl, wo ich mir dann draußen so einen kleinen Platz schaffe, um halt den Tag so zu verbringen. Und dann gibt es verschiedene Zielfische, auf die man angeln kann. Und dann angelt man noch ein bisschen nebenbei, um ab und zu auch mal einen kleinen Adrenalinstoß zu haben, wenn man doch mal einen Fisch landet.
Also das Angeln ist dann eigentlich mehr die Legitimation, warum man sich da hinsetzt und so ein bisschen Beschäftigung neben dem Hund, als dass es tatsächlich der Mittelpunkt des Ganzen wäre und wirklich darum gehen würde, möglichst viel Fisch in möglichst kurzer Zeit rauszuholen.
Genau, weil die Fische, die ich fange, lasse ich dann auch wieder schwimmen. Wenn es jetzt ein großer kapitaler Fisch ist, den würde ich nie quasi das Leben nehmen und mir den einverleiben. Da tut er mir einfach viel zu sehr leid, wenn man da einen Karpfen aus dem See zieht, der, keine Ahnung, irgendwas um die 35, 40 Pfund hat. Da ist es schon schwer abzuschätzen, wie alt der überhaupt ist. Die gehen wieder schwimmen. Da sollen dann andere mit die Freude haben, so einen Fisch mal am Haken zu haben. Das ist bei uns in der, ich sag mal, Szene so gang und gäbe, diese Catch and Release.
Hm. Sehr umstritten, aber auch anderswo, ne? Ich meine, dann hat das Angeln ja wirklich nur noch den Zweck, dich zu unterhalten, sozusagen. Also benutzt den Fisch ja nur noch für deinen Thrill, für nichts anderes.
Ja, also für mich ist halt, ist bei uns auch, wie gesagt, unterschiedlich. Es gibt halt welche, die wirklich dieses Angeln exzessiv gestalten, die quasi nach der Arbeit ihre Sachen packen, losfahren, ein Camp aufschlagen und nächsten Morgen, bevor sie arbeiten, alle Blätter zusammenpacken und dann zur Arbeit fahren. Also das ist bei mir dann mit Stress verbunden und das ist nicht das, was ich bevorzuge. Also ich mache auch mal einen Ansitz, wo ich sage, ich fahre mittags los für eine Nacht und komme nächsten Tag auf den Mittag, Nachmittag wieder. Dann ist das alles noch in Ordnung. Aber bei mir handelt es sich wirklich meistens um wenigstens 3 oder 4 Nächte, weil ich auch den Entspannungsfaktor da drin ganz groß schätze, um einfach mal wirklich nach Wochen Arbeit und Privatstress einfach mal ein bisschen runterzukommen.
Mhm. Aber nochmal, um da nochmal drauf rumzuhacken, wenn du, wie du das beschreibst, so ein Naturfreund bist und darin so viel findest und so gerne da bist und auch mit dem Zelt Rücksicht nimmst auf die Natur, warum dann diese Fische dazu benutzen, um dir Vergnügen zu beschaffen und für sie ist das ja Leid. Also ich will jetzt hier nicht super moralisch klingen, aber ich finde es schon ein Widerspruch irgendwie. Also wenn du sie mitnehmen würdest und essen, dann würde ich noch verstehen, okay, dann hat man das noch und dann ergibt so dieser ganze Kreislauf irgendwie einen Sinn, aber sie einfach wieder reinzulassen, damit man mal so einen dicken Fisch am Haken hat.
Der Fisch hat ja da in der Hinsicht kein Schmerzempfinden. Also das ist ja nicht so, dass du kannst ja nicht vergleichen, als wenn du dir jetzt einen Haken durch die Lippe ramme und dich dann damit ranziehe. Das ist ja das andere beim Fisch. Und wir sind ja da auch wirklich sehr, sehr vorsichtig. Wir haben spezielle Abhakmatten, dass der Fisch nicht verletzt wird an der Außenhaut. Wir gehen ja mit ins Wasser. Das ist ja nicht so, dass wir den Fisch aus Wasser holen und draußen aufs Land packen und sowas. Mhm. Man ist ja da wirklich sehr, sehr vorsichtig und will dem Fisch ja nicht wehtun. Wie gesagt, das ist ja, wir probieren ja die Tiere auch zu quasi zu ehren in der Hinsicht. Es ist halt ein Sport, der, wo ich sage, wesentlich dadurch, dass er auch im sehr, sehr großen Umfang, also ich war dieses Jahr mal wieder auf einer Karpfenmesse oben in Pangolin, sehr, sehr krass, wie viele Leute sich mittlerweile für diesen Sport interessieren. Und wenn man dann überlegt, jeder würde seinen Fisch mitnehmen, wäre der See bald leer.
Ja, oder man müsste anders angeln. Dann man müsste weniger angeln oder keine Ahnung, mehr besetzen oder mehr nachziehen oder.
Das ist das Problem, was wir seitdem wir die DDR nicht mehr haben, dass diese ganze mit dem Besatz und vernünftiger Fischerei ja sowieso nicht haben. Aber ich sag mal, das Thema haben wir ja auf der ganzen Welt, dass wir nicht irgendwo das schaffen, nachhaltig zu fischen.
Hm.
Also das Thema können wir jetzt ganz, ganz groß ausspinnen, wenn wir uns darüber unterhalten, dass es ja keine gelben und irgendwelche roten, grünen, gelben Thunfische mehr gibt, die irgendwie viele 100 Kilo wiegen, weil sie einfach mal abgefischt
wurden. Ja, klar. Das ist natürlich nochmal ein ganz anderes Problem. Aber ich finde gerade mit diesem Catch-and-Release-Angeln, also ich habe das früher auch gemacht, um ehrlich zu sein. Und ich finde auch Angeln wirklich eine grandiose Sache. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass ich das nicht mehr gut finde. Dass ich das nicht mehr richtig finde, diese Fische nur noch zu angeln, um sie wieder reinzusetzen.
Wie gesagt, bei mir ist es ja auch wirklich so, dass ich entspannt. Ich sag's auch mal so, ich bin jetzt in der Hinsicht auch noch der absolute Anfänger. Also ich glaube, es ist jetzt bei mir das dritte Jahr. Ist halt auch wirklich so, dass ich, was habe ich letztes Jahr geschafft? Ich glaube, viermal war ich draußen. Es ist hauptsächlich wirklich der Punkt, wo ich sage, erstmal Entspannung. Und wenn für mich natürlich ein Fisch abfällt, das ist halt natürlich auch ein Erlebnis, was ja auch noch Spaß macht. Irgendwann kommt wahrscheinlich auch der Punkt, wo man sagt, gut, alles klar, jetzt haben wir genug geangelt. Jetzt suchen wir uns mal ein anderes Hobby. Wir sind älter geworden. Haben wir erst letztens bei uns im Freundeskreis jemand gehabt, der sein Angelzeug auch alles komplett unter uns verscherbelt hat und sich jetzt ein anderes Hobby gesucht hat. Der Punkt wird wahrscheinlich irgendwann mal kommen. Es gibt halt welche, bei denen wird er nie kommen. Das sind halt aber diese Extremangler, die wirklich ihre Trophäen sammeln, wo das Handy voll ist mit 500 Karpfenbildern.
Genau.
Und die können, wenn ein anderer an den See fährt und einen Karpfen angelt und die gucken sich das Foto an, können die dir sagen, ob sie den Fisch auch schon mal hatten. Und dann können die dir auch sagen, wie schwer der war.
Ja.
Und wenn sie richtig gut sind, sagen sie dir auch noch, mit welchem Köder sie gefangen haben. Also das ist halt der Punkt.
Das erinnert manche ans Rotlichtmilieu.
Das ist ein bisschen anders, ja. Soll jeder für sich so machen. Ich schätze halt doch lieber mehr so den Aufenthalt in der Natur und bemühe mich auch wirklich, mich da vernünftig und ordentlich zu verhalten, dass der Platz so aussieht, wie er aussah, bevor ich da gekommen bin.
Markus, wo du jetzt die Kurve da wieder kriegst, ohne dass ich sie kriegen muss, was würdest du beschreiben, was mit dir passiert und wie sich das anfühlt, wenn du nachts alleine, okay, mit Hund, am See sitzt, Handy aus, am besten soll gar keiner vorbeikommen und so, ein, zwei Nächte hintereinander, mitten in der Natur, also es kann ja schon eine gewisse, weiß ich nicht, fühlst du da eher eine gewisse Einsamkeit, die ja auch schön sein kann, oder im Gegenteil gar nicht, fühlst du dich irgendwie eins dann mit der Sache, oder wie würdest du es beschreiben?
Nee, für mich ist es halt mehr der Punkt, wo ich sage, ich fahre mal runter, ich setze mich wirklich auch teilweise da zwei, drei Stunden im Stuhl, hab dann meistens Fritz an, lausche ein bisschen Musik oder High Noon, Blue Moon, was halt in dem Augenblick gerade läuft, und beschäftige mich gedanklich halt mit Sachen, die man sonst in seinem Alltagsstress, mit dem man sich nie so befassen kann. Und habe auch halt in letzter Zeit natürlich auch viel Zeit gebraucht, um gewisse Sachen zu verarbeiten, die in der Vergangenheit passiert sind. Wo mir halt das dann auch, wo ich einfach für mich dann mal den Zeitpunkt hatte, um mal dann auch alle quasi so rauszulassen, wo man dann mal so für sich alleine ist. Ja, das passt halt eben in dem Augenblick.
Hast du da nie Angst, wenn was knackt und knistert und raschelt?
Nee, dazu müsste man, ich bin ja nur halt groß und kräftig und ich habe ja quasi auch immer den Hund bei, wo man halt auch gleich sagen kann, da wird so schnell kein wildes Tier sich ranverirren, weil die wittern halt, dass da ein anderes Tier ist. Zumal der Hund ja das genauso wittert und in dem Augenblick anschlägt. Ansonsten mache ich mir da keine Sorgen. Es gibt natürlich alle möglichen Räubergeschichten, dass du überfallen wirst und die dir dein Angelzeug klauen wollen, weil das ja auch alle einen sehr hohen Wert hat. Aber da habe ich andere gewisse Vorkehrungen getroffen, um mich zu verteidigen.
Eine gewisse Folge, über die wir jetzt nicht näher sprechen möchten.
Nein, darüber wollen wir nicht mehr sprechen. Es gibt ja alle, es gibt Alarmanlagen mit Bewegungsmelder, Licht und wie sieht man alles an. Aber da bin ich nicht ganz so abgefahren drauf. Das ist, wie gesagt, bin ja hier bei mir in der Umgebung, wo ich mich auch relativ sicher fühle, kenne mich ja in der Umgebung auch aus. So schnell kommt man an den See da ohne ran, da muss man sich schon ein bisschen auskennen. Das ist nicht an irgendeiner Hauptstraße, wo jeder anhalten kann.
Dann nur noch eine Frage, Markus. Hast du auch einen elektronischen Bissanzeiger oder sogar mehrere, die du mit dein Zelt reinnimmst und die dich dann wachbimmeln nachts?
Na, dafür hat man ja die Funkbox. Die Bissanzeiger hängen ja auf dem Pott oder auf dem Bangstick.
Ach so, und du hast dann per Funk, ja? Geht das ins
Zelt? Ja, geht alle per Funk mittlerweile. Also ist schon sehr, sehr interessant, die Technik. Und wenn man denn so über 2-3 Jahre mal so eine Karpfenmesse besucht, sehr faszinierend, mit was sich manche Leute doch tagtäglich beschäftigen, um sowas noch weiterzuentwickeln.
Aber anfüttern gehst du nicht vorher? Machst nicht vorher irgendwie einen Sack Boilies und da aus, die da rein?
Ja, doch. Also ist halt unterschiedlich. Also wenn man mal so eine quasi Hauruck-Aktion macht, wo man sagt, Mensch, ich habe jetzt mal die Zeit und fahre mal 1-2 Nächte raus, hat man ja halt natürlich vorher nicht angefüttert. Aber wenn ich jetzt weiß, ich fahre jetzt wie zum Beispiel demnächst über den 1. Mai 3-4 Nächte an Wasser, fahre ich vorher auf jeden Fall 1-2 Mal hin und werden wir meine Stelle schon so ein bisschen anfüttern.
Ich glaube, wir machen demnächst mal einen Blue Moon übers Angeln und Jagen.
Das ist auch auf jeden
Ohne
Fall
Quatsch.
Schöne
Warum
Idee,
machen die Leute das? Was machen die? Wo? Mit welcher Intensität? Was geben die dafür aus? Was empfinden sie dabei? Ist das richtig? Ist das falsch?
Ein kleines Thema wollte ich mir ganz kurz anschneiden. Natur ist ein sehr schönes Thema. Aber Natur hat auch einen kleinen Widerspruch durch die Bevölkerung und die Besiedlung, die wir in unserem Land haben. Weil wir hier in Brandenburg haben ja so ein bisschen das Problem mit so Tieren wie Wölfe und Biber, die unter Naturschutz stehen. Aber quasi uns in gewissen Probleme auch bereiten.
Ja. Ey, Biber, das ist echt irre. Das habe ich am Wochenende gesehen bei Freunden, die so eine Datsche an der Spree haben. Und dann haben mir die Leute mal gezeigt, was die Biber da machen. Und das sieht echt aus wie im Film, wenn man das so nicht kennt. Ja. Die nagen da in ein, zwei Nächten echt die Megastämme um, die dann in die Spree fallen und so. Und die stehen unter Naturschutz, ja?
Ja, ist ein bisschen schwierig. Also so ernst kenne ich mich damit auch nicht. Also es gibt, glaube ich, zwei verschiedene, den braunen und den schwarzen. Und einer davon ist besonders geschützt und der andere nicht ganz so doll. Aber es ist bei uns wirklich so, dass in jedem kleinen Tümpel, also wirklich Tümpel, bei meinem Vater im Nachbardorf, der hat so schräg hinter seinem Gehöft, der See hat keine 100 Quadratmeter. Da ist ein kleiner Graben, da kann man hin und her rüberspringen. Da habe ich ihn letztens live schwimmen sehen, einen Meter von mir entfernt. Wo man sagt, sehr faszinierend, aber da richtet er halt wirklich Schaden an, weil wenn er da nämlich das Wasser anstaut, steigt bei allen im Keller das Wasser, weil ja der Grundwasser mitsteigt. Und wenn man dann so guckt, was da auch an Schäden an der Natur anrichtet, wir haben bei uns teilweise 300-400 Jahre alte Buchen zu stehen, na, da ist unten rum anderthalb Meter keine Rinde mehr dran. Und da ist der Punkt, wo ich auch sage, ein bisschen muss man da denn auch Rücksicht nehmen und sagen, man muss das denn ein klein wenig kontrollieren.
Da komme ich jetzt wieder auf meinen Aufruf, den ich vorhin schon sagte, dass Leute, die in irgendeiner Form mit der Forstwirtschaft zu tun haben, herzlich eingeladen sind, anzurufen in dieser Sendung.
Ja, sehr interessant.
Ich hätte da mal ein paar Fragen unter 0331 70 97 110. Und dir einen schönen Dank, Markus.
Auch interessant. Schönen Abend noch.
Ja, danke. Ciao.
Ciao.
Markus, der Angler, der ab und zu für 3-4 Tage in der Natur verschwindet, um sich da in ein Zelt ohne Boden zu setzen, mit Hund dabei und dann angelt, auf Karpfen angelt, wenn ich ihn richtig verstehe, habe jetzt gar nicht nachgefragt, die Fische in der Regel wieder reinlässt, aber sagt, er tut den Fischen nicht weh und er fängt auch eigentlich gar nicht viel und es ist aber so ein bisschen eine Legitimation dafür, das zu machen und dieses Naturerlebnis zu haben und das zu fühlen und zu riechen und zu empfinden, was eben diese Natur ausmacht und irgendwie Teil davon zu sein, zu werden. Ich hoffe, ihr findet das jetzt nicht zu lyrisch, was ich erzähle, dass Frühling da irgendwie seine Stilblüten treibt in meinem Hirn. Ich weiß nicht, ich vermute mal, vielen von euch geht's ähnlich. Oder dass die Natur eine wichtige Sache ist, dass die Natur eine inspirierende Sache ist, eine erlebnisreiche Sache ist. Und deswegen rede ich heute mit euch über die Natur und lade euch ein, anzurufen unter 0331 70 97 110 und zu erzählen, wo ihr gerne seid in der Natur, warum, was das Besondere ist an den Orten, wo ihr besondere, gefährliche, abgefahrene Naturerlebnisse hattet. Und was diese Natur mit euch macht, macht die euch demütig, macht die euch frei, macht die euch ruhig. Wir reden über die Natur, jetzt zum Beispiel mit Edith aus Köpenick. Guten Abend.
Hallo.
Edith, wo bist du am allerliebsten in der Natur?
Am allerliebsten wäre ich gerne immer in Schweden.
Gerne immer in Schweden, egal wo?
Möglichst ein bisschen weiter oben, wo es halt dann schon dünne wird in Sachen Städte und Bevölkerung.
So Mittelschweden?
Mittelschweden, genau. Mittelschweden ist eigentlich so perfekt so.
Wie ist das in Mittelschweden, für den, der noch nie in Mittelschweden war?
Gewaltig. Gewaltig weit und rustikal.
Gewaltig weit und rustikal. Okay, warum gewaltig?
Naja, weil da einfach... Es ist alles weit, also du kannst gucken und egal, die Seen sind weit, die gehen bis zum Horizont, die Wälder sind so riesig, die Wiesen sind riesig, es ist alles einfach total naturbelassen, also da kann auch die Anja gerne mal hinfahren, wenn sie mal wirklich so einen naturbelassenen, originalen Wald sehen will, ist Schweden echt der perfekte Ort, weil die lassen da einfach wuchern und wenn dann halt ein Sturm da paar hundert Bäume umruppt, ja, dann ist das halt so. Und wenn dann halt die Waldwege und die Wanderwege da ein bisschen verschütt gehen, ja, dann muss man sich halt einen anderen Weg suchen. Das ist so total toll. Es ist ein wahnsinniges Gefühl, wenn man einfach merkt, hier kümmert sich keiner, aber die Natur kümmert sich selber um sich.
Aber wenn man das begehbar halten möchte und bewanderbar, dann muss es ja in irgendeiner Form bewirtschaftet werden, sonst ist das ja irgendwann zu
geworden. Nee, wird's ja nicht.
Aber
also wir zum Beispiel, wir mussten da auch, also du hast halt überall diese Markierungen, wie halt in Deutschland auch, diese gelben Striche an den Bäumen oder so. Und unsere Bäume waren dann halt manchmal halt umgefallen, schon halb da zerfressen von den ganzen Käfern und so. Du hast zwar die Markierung noch gesehen, aber da musstest du halt mal über einen Baum drüber steigen oder mal ein altes, ausgetrocknetes Flussbett, was total voll war mit so riesigen Steinen, da musstest du dann echt schon durchklettern. Also es sind gar keine Wege, wie man sie kennt, dass du halt wirklich die ganze Zeit bequem laufen kannst. Das gibt's da halt recht selten, weil die das wirklich alles einfach so wuchern lassen.
Mhm. Und also inwiefern sieht es anders aus als bei uns im Wald? Also
es ist nicht so aufgeräumt.
Mhm.
Es ist, also da stürzt halt mal ein Baum um, dann kommt da halt ein Bär, baut sich da eine Höhle draus, richtet sich das alles so ein bisschen ein, verlässt die Höhle und so findest du das dann, wenn du da durch die Wälder läufst.
Mhm. Und das heißt, du läufst durch die Wälder auch manchmal tagelang und schläfst dann irgendwo oder wie verbringst du da deine Zeit?
Naja, nee, wir waren da mit der Familie immer im Urlaub und sind dann halt da so echt tagelang durchspaziert. Am Anfang dachte ich wirklich, weil ich bin absolut kein Wanderfan. Aber halt, ich bin kein Wanderfan in Deutschland. In Schweden bin ich totaler Wanderfan. Weil da ist es wirklich ein Erlebnis. Wir sind da wirklich manchmal 12 Stunden gelaufen. Naja, oder halt echt mehrere Stunden gelaufen, auf jeden Fall. Und es war immer was Neues, ob du da halt über eine Wiese läufst oder, wie gesagt, durch den Wald oder dann auf einmal bist du über einen Berg drüber. Und kannst dann halt einfach mal gucken, wie weit dieser Wald eigentlich ist. Und du siehst ihn einfach nicht aufhören. Du siehst da keine Stadt oder irgendwelche Türme oder sei es auch nur ein Kirchturm oder irgendein Gebäude. Das siehst du da nicht. Da ist halt nur Wald.
Mhm.
Und das ist toll.
Mit der Familie hingefahren heißt du, als du noch jünger warst mit deinen Eltern?
Naja, jünger, ja. Ja, ich glaube, das letzte Mal vor 6, 7 Jahren war das.
Mhm. Und... Aber also es klingt so, als wenn du auch jetzt als Erwachsener in den nächsten Jahren immer wieder hinfahren wirst.
Ich werde da auf jeden Fall hinfahren. Ich wollte auch früher mal da hinziehen, aber ich glaube, mit hinziehen wird es da nicht, weil da ist mir doch dann der Winter zu lang. Aber so einfach diese Naturerlebnisse waren dort einmalig. Also auch, wir waren auch einmal am Vänern, ist ja der größte See und der ist einfach wie ein Meer.
Hm.
Und du siehst da keinen Horizont, da ist halt alles voller Wasser und dadurch, dass da auch diese riesigen Findlinge am Strand liegen, da gibt es ja keinen Sandstrand oder so, da ist ja alles voller Steine, aber halt nicht diese kleinen Kiesel, sondern wirklich diese 5x2 Meter Riesensteine, die da ins Wasser reichen. Das ist einfach schön, dort zu sein und du hörst da halt auch nichts dadurch, dass da halt so wenig Bevölkerung ist. Du hörst dann wirklich nur die Vögel, das Wasser rauschen, das Bäume rauschen. Einfach ein ganz tolles Gefühl, also ein bisschen so unbeschreiblich, weiß nicht, ich bin da auch total der Fan davon. Ich bin zum Beispiel gar nicht Fan so von dieser Natur, sag ich mal, in diesen ganzen südlichen Ländern, Palmen und so, mag ich alles gar nicht so. Ich bin dann echt so der rustikale Typ.
Der rustikale Schwedentyp. Ist dieser See, den Namen habe ich nicht ganz verstanden, aber ist der nördlich von Trollhättan und südlich von Karlstadt, ist das der?
Der Vänern, ja, also ja.
Der sieht so, also der sieht auf jeden Fall, ich habe das gerade mal aufgemacht bei Google Maps, Vänern, genau. Und dann mal so verglichen mit der Müritz. Und das ist echt ein Witz dagegen. Also
ja.
Der See ist ungefähr, keine Ahnung, gefühlt 100-mal größer.
Ist irre. Der ist mega groß.
Und du hast also echt das Gefühl, du bist am Meer, ja, wenn du da bist.
Ja, es fühlt sich so an, weil der ja auch Wellengang hat und so. Also du denkst gar nicht dran, dass es ein See ist. Weil er so riesig ist.
Geil. Vänern. Und daneben gibt es dann noch etwas kleiner, aber auch groß, den
Vättern.
Vättern.
Ja.
Hm. Kannst du ein bisschen Schwedisch auch, so nach den Jahren?
Ich konnte es mal, echt. Ich konnte zählen, konnte mich verständigen, aber jetzt, wie es so ist.
Hm. Wenn man es nicht pflegt, dann ist es wieder weg.
Nee, ist wirklich so, leider. Obwohl es ja auch eine drollige Sprache ist, ne?
Edith, eine Frage noch, wo du das erzählt hast, man läuft da so durch und dann, ja, haben die Bären da eine Höhle gemacht und man findet das so vor, wie die Bären das hinterlassen haben, keiner, der das aufforstet und so. Also gerade in Schweden oder, also in Europa, ist gar nicht so weit von uns und trotzdem gibt es da Tiere, die gibt es bei uns nicht, die können auch gefährlich werden. Also eine Natur, die auch bedrohlicher sein kann als diese doch fast komplett gezähmte Natur hier. So, hast du das jemals so empfunden, dass man auch ein bisschen Acht geben muss, dass man jetzt nicht so gedankenlos wie oder um Grunwaldsee laufen kann?
Ja, auf jeden Fall. Die haben uns auch belehrt, die Leute, bei denen wir da immer das Ferienhaus gemietet haben, die meinten auch zu uns, ja, ihr könnt wandern gehen, aber wenn ihr einen Bär seht, lauft nicht weg, schaut ihm nicht in die Augen, wenn er auf euch zukommt, legt euch so und so auf den Boden oder bloß nicht auf den Baum klettern, weil Bären können halt auch klettern oder die schubsen halt den Baum einfach um und so. Also man muss da schon mit einigem Respekt reingehen. Die haben ja jetzt auch wieder sehr, sehr viele Wolfsrudel. Wir haben auch mal eins gesehen, aber zum Glück waren wir da gerade mit dem Kanu auf dem Wasser. Also du hast schon ordentlich Respekt. Man geht natürlich sowieso vorsichtig durch, dadurch, dass du halt weißt, du bist da echt alleine. Da sind halt nicht viele Touristen. Du bist da echt alleine und du hast nur die Karte und die Markierungen an den Bäumen. Und so musst du halt da durchlaufen. Deswegen, man hat schon, also ich persönlich hatte ordentlich Respekt.
Also es kann schon sein, dass wenn du dich ernsthaft verirrst und ernsthaft den Weg verlässt und dann wird es dunkel, dann kann es schon sein, dass du dann eine Nacht bleiben musst, wenn du dann nicht mehr weiterkommst.
Ja, auf jeden Fall. Das ist, also ist auch so, also dem Freund meiner Schwester ist das passiert, der ist da 3 Monate lang durchgewandert.
Der ist 3 Monate nicht rausgekommen.
Ja, er hatte halt nur ein Zelt und dann hat er nach draußen geguckt und auf einmal war ein Bär davor. Und er musste halt echt im Zelt bleiben, dann irgendwie mehrere Stunden, weil der Bär halt vor seinem Zelt war. Und noch nach Proviant so gesucht hat, nach Essensresten, weil der halt angelockt wurde durch den Geruch von der Dose wahrscheinlich, die er sich warm gemacht hat.
Und der Bär haut aber nicht mit einer Pranke das Zelt weg und ist, also es gibt da schon Verhaltensregeln, wie man dann so einer Bärenattacke dann entkommen kann, ja?
Ja.
Oder die aber umgehen kann.
Ich meine, warum sollte der das Zelt angreifen? Macht ihm ja nichts, also.
Weil da noch mehr zu essen drin ist vielleicht.
Nee, das war zum Glück nicht, also das hat er gar nicht gerochen. Aber hatte halt so ein bisschen rumgeguckt, so bei der Feuerstelle, rumgesucht, rumgeschnüffelt. Und dann ist er wieder gegangen. Aber da meinte der Freund meiner Schwester auch, da hat er schon Schiss gehabt, obwohl das auch ein großer, starker Mann ist. Aber der hat da schon ordentlich Schiss gehabt.
Ich hatte in Asien mal eine Vogelspinne vor der Toilettentür. Ich bin fast gestorben. Ich dachte gerade mit diesem Bär, ich war gerade versucht zu sagen, boah, was für ein tolles Erlebnis und davon wird man ewig erzählen und ist ja irre und diesen Bär aus der Nähe und wow und das zu spüren und so und wahrzunehmen irgendwie, aber könnte auch eine Erfahrung sein, auf die man vielleicht gern verzichtet, weil es tatsächlich gefährlich werden kann und das jetzt nicht mehr ein Zoo ist und auch kein Spaß mehr ist.
Ja, eben.
Aber wenn man gewappnet ist und weiß, wie man sich verhält, dann ist die Natur nicht beherrschbar, aber man kann in ihr existieren.
Ja, das auf jeden Fall. Aber man guckt, naja, man hofft halt so ein bisschen, weil Tiere sind ja dann auch individuell und ne, das ist ja auch alles ein bisschen mit der guten Hoffnung dann verbunden, dass es wirklich dann klappt, wenn man sich so verhält, wie es vorgeschrieben wird.
Warst du denn auch angeln in Schweden?
Nee, also doch, wir waren angeln, aber wir waren halt die Mädchen, die den Anglern zugucken.
Na, das ist so eine Rolle, die ich nicht annehmen würde an eurer Stelle.
Nee, wir haben den Mais auf die Angelhaken gesteckt, ja.
Ah, naja gut, das muss auch jemand machen.
Ja.
Edith, danke für den Anruf.
Ja, alles Gute. Ich danke dir.
Ciao.
Fritz.
Hendrik Schröder. Blue Moon.
Ich möchte gerne wissen, was ihr in der Natur schon erlebt habt. Sei das große Erkenntnisse, die ihr in der Natur hattet. Sei das einfach nur kleine Gefühle, die euch die Natur bereitet hat. Seien das große Erlebnisse, gefährliche, spannende, verrückte Erlebnisse. Wir reden heute über die Natur und was die Natur eigentlich für euch bedeutet. Das hätte ich gerne gewusst. Was ihr spürt in der Natur. Wo ihr hinfahrt, wenn ihr in die Natur fahrt. Wo auch immer ihr wohnt. Also fahrt ihr raus, fahrt ihr aufs Land, habt ihr irgendwo einen kleinen Garten oder setzt euch einfach nur an den See, macht ihr Natur, Urlaube, Abenteuer, Bergsteiger, Tauch, was auch immer Urlaube. Also Urlaube oder Trips oder Aufenthalte. Aufenthalte, die einfach direkt mit der Natur zu tun haben, die direkt in der Natur stattfinden. Und dann würde ich gerne wissen, wo ihr hinfahrt und wie das da ist und wie das da riecht und sich anfühlt und was das mit euch macht, was diese Natur euch bedeutet. Es geht gleich weiter mit Hendrik aus Weißensee, der erzählt uns was von Fuerteventura. Oliver erzählt was von Kilimanjaro und Kenneth generell darüber, wie die Natur ihn inspiriert und inspirieren kann. Und ich lade euch ein, mitzumachen unter 0331 70 97 110 und zu erzählen, wohin ihr fahrt, wenn es in die Natur geht und was es mit euch macht. Hallo Hendrik.
Hallo.
Geiler Vorname.
Ja, finde ich auch. Dankeschön. Ja. Hängt nur wieder hier. Wie geht's?
Sind die Besten. Ach, ganz gut soweit. Mal gucken, was die zweite Stunde Blue Moon noch bringt. Mit dir geht's weiter. Von welchen Naturerlebnissen wirst du uns erzählen?
Und zwar geht's darum, ich fliege jedes Jahr einmal mit meinem besten Freund nach Fuerteventura. Delfinreiten, Affentouren machen wir viele. Ja.
Mhm. Erzähl, Delfinreiten,
Affentouren? Delfinreiten, also da bezahlen wir jetzt, sag ich mal, also ist eine Tour, die man im Hotel buchen kann. Da bezahlen wir jetzt, sag ich mal, $200. Ja, und dann kann man für 3 Stunden kann man da mit Delfinen reiten, schwimmen, wie auch immer, Kunststücke machen. Also ich mache jetzt natürlich keine Kunststücke, ist klar. Mhm.
$200? Fuerteventura gehört doch zu Spanien. Wieso zahlt man da mit Dollar?
Man kann auch mit Dollar bezahlen.
Warum sollte man das tun? Das ist ja Euroland.
Nein, man kann da auch mit Dollar bezahlen. Ich habe jetzt gesagt, man kann auch mit Dollar bezahlen.
Achso, okay, gut.
Ja.
Und in welchem Ort fährst du da so gerne?
Oder was? Ciupres.
Kenne ich nicht.
Ciupres.
Wo ist das?
Das ist ein ganz kleiner Teil. Ciupres. Wo das genau ist, kann ich nicht sagen.
Mhm. Guck mal nach. Wie und dann, also diese Anbieter kennt man ja, oder diese Werbung irgendwie kennt man ja aus vielen Urlaubsorten, so Delfinen schwimmen und so, schwimmen sie mit den Delfinen, Wahlbeobachtung und so, aber wie genau geht das ab?
Ja, du sagst auf YouTube jeden Mal, habe ich gesagt. Mann,
ey. Ich leg auf, okay?
Du sagst auf YouTube jeder.
Oh Mann, ey. Ich weiß nicht, was die Leute dazu motiviert ist. Bekifft, Emily, sortier mal diese bekifften Spacken aus. Ich habe da keinen Bock drauf. Macht keinen Spaß. Hier, Kenneth, sei gegrüßt.
Hi.
Kenneth, wohin fährst du, wenn du gerne in die Natur möchtest?
Hier in Bernauer Schönauer Heide.
Wie ist das da in der Schönauer Heide?
Ja, das ist halt, so krass. Natur ist das jetzt nicht. Also ein paar Bäume stehen da und mehr Sand ist da. Ja, und wir laufen halt gerne barfuß oder jetzt, wenn ich gar keine Leute halt sind, laufe ich mit einem Kollegen aus Franco oder Marfa ist der, sind wir auch ein bisschen freizügiger da und lassen uns halt von der Natur so ein bisschen, wir bringen uns in die Natur ein und fangen dann an, die zu malen.
Ach echt? Ihr malt die? Ihr bringt euch die Natur ein? Also, ja.
Jeder zweite malt ja Graffitis irgendwie als so Schriftzüge.
Ja.
Wir malen dann Graffiti-Style Bäume.
Nein, im Ernst jetzt?
Ja, ja. Und dann Mauerpark kennt ja jeder aus Berlin wahrscheinlich. Ja. Da gehen wir damit auch hin und dann unsere Skizzen malen wir dann da halt an die Wand, weil das ja, da darf man ja eigentlich an die Wände malen.
Ah ja, illegal würdet ihr das niemals machen.
Nee, naja, wie kommt das denn auch, wenn man da Bäume irgendwo illegal an die Wand malt?
Total geil, das wäre, ich sag's dir, wenn du das, also ich will jetzt nicht zu illegalen Dingen anstiften, um Gottes Willen, aber angenommen, es würde jemand machen und es würde eine gewisse Präsenz bekommen im Stadtbild, dann würde das Gespräch Stadtgespräch werden. So Bäume statt irgendwelche krassen Tags und irgendwelche weirden Schriftzüge und so.
Ja. Na, mein Kollege halt, der ist noch ein bisschen naturbegeisterter als ich, der Marv, der ist halt, der hasst es zum Beispiel auch, wenn Leute über die Wiese rennen. Der kriegt da den völligen Hass irgendwie. Der ist da ganz komisch auch.
Wenn Leute über die Wiese rennen?
Ja, der hasst es irgendwie, wenn Leute auf Pflanzen treten oder schon wenn die auf der Wiese laufen. Also wenn ich mit ihm irgendwo rumlaufe und ich gehe auf der Wiese, dann kriegt er den völligen Anfall.
Weil auf jedem Quadratmeter Wiese 84 verschiedene Dinge existieren, oder?
Ich weiß es nicht. Was? Ich blick da bei dem Typen manchmal auch nicht so ganz durch, warum der da so einen Anfall kriegt dadurch.
Vielleicht sollte der, anfangen, wie manche Anhänger mancher fernöstlichen Religionen mit so einem kleinen Besen vor sich her zu wischen immer, damit er überhaupt gar keine Lebens... Giants sind das, glaube ich, ne? Jainismus, glaube ich, ist das so, oder? Korrigiert mich, wenn ich es falsch sage.
Aber wenn wir zum Beispiel barfuß oder nackt darüber laufen, dann hat er zum Beispiel kein Problem damit, was auch völlig komisch ist,
okay,
meiner Meinung nach.
Muss nicht immer rational sein, diese Art von Naturliebe. Aber ich verstehe noch nicht ganz so, also ihr lauft in Bernau um den See. Und
nee, das ist hier so schöne Heide. Das ist so, also sandig, er sagt, ein paar Bäume stehen da, aber das ist alles nur Sand.
Okay. Wiese. Also ihr lauft durch die Schönauer Heide, lasst euch inspirieren und sprayt dann ein paar Tage später am Mauerpark das, was ihr da gesehen habt.
Ja, sozusagen, ja. Also wir malen da immer Skizzen vor und da in der Schönauer Heide, da haben wir schon mal probiert, und da gibt es ja auch ein paar Mauern und es gehört ja so einer Familie da in die Schönauer Heide, Familie Hässlich, und da haben wir schon mal gefragt, ob wir da malen dürfen, aber da dürfen wir zum Beispiel nicht malen. Hm.
Und wie macht ihr eure Skizzen? Also setzt ihr euch da hin und macht die ganz grob, oder sind das schon recht feine Bilder, oder wie muss man sich das vorstellen?
Naja, eigentlich mit so einem Naturkohlestift, also bin ich eher so bevorzugt. Das finde ich, sieht ein bisschen geiler aus, wenn das halt nur so schwarz ist. Ich bin eher so Schwarz-Weiß-Typ vom Malen her. Und ich nehme da immer so einen Kohlestift dafür. Mhm. Aber ist halt mal was anderes halt, was man auch mal mitteilen kann. So jeder malt halt, wie gesagt, Schriftzüge, und wir malen halt lieber ein paar Bäume und die halt ein bisschen abstrakter so. Das kommt eigentlich ganz cool. Das kann man sich mal angucken.
Kann man sich das im Netz irgendwo angucken? Kann ich das mal kurz angucken?
Bei Facebook oder so habe ich das jetzt nicht hochgeladen. Also einfach nur, ja gut, ich habe es jetzt auf dem Handy, hätte ich jetzt Bilder, aber sonst halt im Mauerpark kann man uns da sehen halt. Samstags, wenn wir da malen.
Okay. Hätte sein können, dass das auf irgendeiner Graffiti-Seite oder so auch drauf ist, die ich jetzt mal eben hätte aufrufen können.
Nee. Also mein Kumpel Christopher zum Beispiel, der kommt auch aus Pankow. Ja, hat das zum Beispiel, also wie sagt man den Style dazu, umgangssprachlich, wie kann man das jetzt ausdrücken? Weiß ich gerade nicht, wie man das ausdrücken soll. Der hat da auch, wir haben zum Beispiel alle so einen verschiedenen Style und das sieht halt ganz schön geil aus eigentlich.
Wie seid ihr eigentlich darauf gekommen?
Naja, wie gesagt, wir haben uns halt durch gelangweilt gefühlt irgendwie, dass jeder Schriftzüge malt und sowas, weil es ja total langweilig ist, mal der zweite. Und da haben wir einfach uns gedacht, wir malen mal ein paar Bäume und ein bisschen Wiese und das ist halt ein bisschen stylischer.
Weil ich meine, das kann man ja auch wirklich als komplette Antithese an irgendwie so einen urbanen Style sehen, ne? Also das.
Ja, kann man auch, ja.
So, also hier kommen die Jungs aus der Vorstadt und die sprayen das, was es bei denen so gibt.
Ja, sozusagen, ja. Oder jeder malt auch eine Skyline oder so, weißt du?
Ja.
Und wir malen dann halt mal eine Landschaft, was halt außergewöhnlich ist.
Kevin Großkreuz hatte sogar die Skyline von Dortmund auf die Wade tätowiert. Ich stell mir das gerade vor, dass so Leute aus eurer Gegend so die Prärie.
Ja, müsste ich mal vorschlagen, war eigentlich so tätowieren lassen, auf die Wade ein paar Bäume und so.
Wenn das geile Brandenburger Bäume sind.
Ja.
Ja, Mann, würde ich jetzt echt gerne sehen, wie eure Bäume aussehen, die ihr sprayt.
Ja, das müssten wir mal ins Internet hochladen, ja.
Wie reagieren denn die Leute darauf im Mauerpark? Oder ist da so viel, machen die Leute, wenn man mal ehrlich ist, so viel verschiedenen Kram, dass es so auffällig jetzt auch nicht ist?
Naja, die ältere Gesellschaft spricht das sozusagen an, die da durchlaufen. Und die machen dann halt auch Fotos und die fragen dann auch immer, wie wir auf die Idee gekommen sind. Und so, und die finden das eigentlich auch ganz cool, so dass das mal was anderes ist, als jeder zweite malt.
Mhm. Ich achte drauf, wenn ich das nächste Mal da in der Gegend bin.
Ja.
Kenneth, vielen Dank dafür.
Ja, kein Problem, danke.
Und tschüss.
Ciao.
Bevor Oliver jetzt dran ist aus Prenzlauer Berg, der ein bisschen was vom Kilimandscharo erzählen wird, habe ich nicht neulich schon mal mit jemandem telefoniert, der jüngste Mensch auf dem Kilimandscharo war? Oliver?
Ja, ich bin hier.
Warst du das?
Nee, also ich habe mit dir noch nicht gesprochen.
Okay, hast du die Sendung gehört?
Ich bin nicht mehr so jung.
Das war irgendwie... Nein, das war bei dem auch schon ganz lange her. Das war letzte Woche in der Late Line, glaube ich, wo es abschweifen ging, jeder Anruf und sowas. Und der hat angerufen und hat gesagt, er sei der jüngste Mensch auf dem Kilimandscharo gewesen. War es der Kilimandscharo?
Aber wie alt war denn der?
Mit 7. Haben seine Eltern ihn hochgeschleppt. Und dann habe ich das gegoogelt in der Sendung. Und das Älteste, was man offiziell so in so einer schnellen Recherche fand, war 10. Und das waren so Zeitungsmeldungen und richtige Pressemeldungen. 10-Jähriger auf dem Kilimandscharo. Und er meinte, er war mit 7 schon da oben.
Mhm.
Haben wir uns ein bisschen drüber unterhalten, wie sinnvoll das ist, einen 7-Jährigen da hochzuschleppen. Aber das ist eine andere Frage.
So kompliziert ist es ja nicht, da hochzukommen. Ist ja, also der ist sehr hoch, aber leider nennt man diesen Weg auch der Coca-Cola-Weg, weil es eben so einfach ist, da hoch zu kommen auf 5600, 5800.
Ja, das also ist schon hoch, oder? Meter, das ist schon echt ein Berg. Also.
Ja, ja, die letzten 1000 Meter sind schon ziemlich anstrengend. Also da muss man auch morgens um, ich glaube, wir sind um 3 Uhr oder 4 Uhr losgegangen, damit man dann irgendwie rechtzeitig da ist und auch wieder runterkommt. Man muss den gleichen Tag wieder runtergehen. Also bis auf dieses 1000 Meter Basiscamp da, also 4000 Meter 500 oder so ähnlich ist es, da muss man also wieder hin. Ne? Man darf nicht oben auf dem Gipfel bleiben und da ist auch Gletscher und Eis und kalt und richtig kalt. Also unten 40 Grad und oben so minus 20.
Falls ihr gerade erst eingeschaltet habt und euch fragt, wieso unterhalten Oliver und Henrik sich über Berge und dergleichen, kurz der Hinweis an mich, dass ihr eingeladen seid, anzurufen und aufgefordert mitzureden auch. Es geht nämlich um die Natur heute und ich möchte gerne von euch wissen, welche besonderen Naturerlebnisse ihr schon hattet, wo ihr gerne hinfahrt in die Natur und wie ihr so euer Verhältnis zur Natur beschreiben würdet. Also was euch das gibt, welche Inspiration, welche Ruhe, welche Gefahren ihr in der Natur womöglich auch schon erlebt habt. Und wir waren schon in Schweden, wir waren in Kiesgruben, wir waren in Wäldern, wir waren im Plänterwald. Wo fahrt ihr gerne hin? Wo erlebt ihr die Natur als was ganz Besonderes? Das ist das, worum es geht in dieser Sendung. 0331 70 97 110, die Nummer. Fühlt euch herzlich eingeladen, ein bisschen mitzureden, ein bisschen was von euch zu erzählen. Oliver, wieso hast du gedacht, ich rufe an und erzähle mal von meinem Erlebnis auf dem Kilimandscharo? Was war das Besondere daran?
Eigentlich wollte ich gar nicht unbedingt vom Kilimandscharo erzählen, weil das nur ein Teilstück ist. Also ich wollte eigentlich sagen, dass ich gerne überhaupt in den Bergen bin und sehr weit nach oben wandere, gerne wandere. Ja. Also ich war nicht nur im Kilimandscharo, sondern auch in Japan, in Korea, in den Gebirgen. Und ich hatte mich irgendwie so inspiriert gefühlt, weil ich dieses Thema interessant finde, weil ich ein Stadtmensch bin, also hier geboren und aufgewachsen, eigentlich auch nie richtig rausgekommen. Und dann eben doch im etwas höheren Alter mich sehr entspannt gefühlt habe, dann in den Bergen rumzulaufen. Also auch nicht so weit weg wie jetzt so Hohe Tatra zum Beispiel. Ja. Und viele haben ja erzählt von den relativ nahen Naturerlebnissen, kleine Wälder hier beim Angeln oder sonst irgendwie. Ja, und dachte ich, erzähle ich doch mal, dass ich gerne weit weg fahre und sehr hoch fahre.
Mhm. Warum? Was findest du da, was du am Strand nicht findest oder im Wald nicht findest?
Im Gegenteil, ich hasse Strand eigentlich, weil es ist immer laut, es ist immer sandig, windig und die Sonne knallt enorm, ja, also wenn sie dann scheint. Alle liegen da irgendwie so rum wie Brathäringe und nicht alle, aber so ist es ja so eine, also viele machen es gerne und ich mag Strand überhaupt nicht. Ich finde auch, dass eigentlich fast alle Strände ähnlich aussehen.
Da also sagst du, ich finde auch, dass fast alle Strände verboten werden sollten.
Ja, okay. Also als wir vom Kilimandscharo runtergekommen sind, da waren wir noch kurz auf Sansibar. Und da bin ich auch so ein, zwei Tage schnorcheln gegangen, um natürlich auch diese Welt mir irgendwie reinzuziehen und fand es auch total interessant, aber es hat dann auch gereicht. Mhm. Also in den Bergen, da kann man wirklich lange wandern. Die Natur ändert sich ständig, also gerade auf den höheren, da hat man eben mehrere Klimazonen und Sachen, die man wirklich kaum sieht, also Pflanzen, die nur in den Bergen vorkommen, manchmal totaler Kahlschlag und man kann unwahrscheinlich weit gucken und fühlt sich irgendwie so wie auf dem Dach der Welt. Mhm. Ja, also teilweise ja über den Wolken und es sieht natürlich dann fast schon wieder aus wie Meer, wenn dann so weiße Zuckerwatte da ewig weit zu sehen ist und ja, es sieht eigentlich schon aus wie Wasser und wie, ich weiß nicht, es ist irgendwie so ein erhebendes Gefühl.
Mhm. Ja. Und ist das denn auch von Berg zu Berg sehr, sehr unterschiedlich oder ist dann irgendwann ab einer gewissen Höhe der Berg auch ähnlich zu dem anderen Berg, auch wenn es in verschiedenen Ländern ist?
Also,
oder sind auch da die Klimazonen noch entscheidend?
Also ich glaube, die Klimazonen sind immer entscheidend, aber es ist doch relativ ähnlich. Also ab einer gewissen Höhe sind es immer Berge. Muss man schon so sagen. Aber es ist, glaube ich, auch diese Anstrengung, also so hoch zu kommen. Also zum Beispiel in Korea bin ich mit einem 28-Kilo-Rucksack ziemlich weit nach oben gegangen. Und am Anfang, vielleicht so die ersten 2 Stunden, habe ich noch die ganzen einheimischen Touristen dort überholt. Aber dann habe ich gemerkt, dass warum die so langsam laufen, weil die haben mich dann alle überholt. Ne?
Ja.
Aber irgendwie so, als ich oben war und so erschöpft, die Sonne ist gerade untergegangen und das ist natürlich ein wahnsinnig schönes Bild, so ein roter Sonnenuntergang und man steht da oben und man denkt wirklich, die Sonne geht, also fällt einem zu Füßen und irgendwo da hinten, ja. Alle haben sich dann irgendwie hingesetzt, haben dann ihr Armbruder zurechtgemacht. Und man ist so erschöpft und denkt, oh, geschafft. Und ich glaube, das ist also eher der Kick, der so mich da hochtreibt.
Also es geht schon auch darum, dass man sich eben diese Natur oder dieses Naturerlebnis ein bisschen erarbeitet. Dass man sich das nicht einfach holen kann, indem man da hinfährt, parkt, aussteigt, sich hinsetzt oder so.
Oh ja, sondern ja, das man, sowieso nicht, um Gottes Willen, ja.
Man muss es sich erarbeiten.
Ja, also das ist jeweils das, was mich so ein bisschen befriedigt dabei, ja. Und auch dieses Wandern in den Bergen, also ziemlich so 2-3 Tage lang über so einen Kamm laufen, das ist schon toll.
Mhm.
Ja.
Mhm. Ist das denn in den Bergen auch so, dass durch den so Zunahme, du hast ja vorhin gesagt, Coca-Cola-Trail und so, dass durch Zunahme des Bergtourismus auch an weniger populären Bergen schon was zerstört wird? Weil man liest das immer so über einen Mount Everest zum Beispiel und so, dass das ja irre ist, was da mittlerweile an Aufkommen ist. Ist das anderswo auch so?
Ja, ich denke schon. Also obwohl die Sachen, die ich bis jetzt gemacht habe, waren immer sehr sanft. Also da versucht auch jeweils die Regierung dann immer so, selbst am Kilimandscharo, die versuchen wirklich die Wege zu schützen. Also da wird zum Beispiel dann mal ein Weg geschlossen, dass der sich wieder aufforstet und ein anderer eröffnet. Ja. Aber dennoch ist es natürlich so, wenn da so eine Hütte gebaut wird, dann muss natürlich auch eine bestimmte Versorgung sein und dann, ja, und die Leute sind unachtsam, die schmeißen alles überall hin. Ich denke schon, dass es nicht so schön ist, ja.
Ja. Ist das für dich auch ein Grund, mal einmal weniger hinzufahren? Also denn am Ende ist man selbst das ja auch, der da rumläuft.
Auf alle Fälle, klar. Hm. Also ich versuche natürlich so die Natur so viel wie möglich zu schützen, indem ich mein Zeug, wenn ich es mit hochnehme, auch wieder mit runternehme. Aber natürlich, klar, ich bin Teil dieser Erdengesellschaft und ich möchte auch etwas, gerade als Stadtmensch, etwas Natur erleben. Mag die Berge nun mal. Ich habe Glück, dass nicht so viele Leute in die Berge krauchen. Insofern, glaube ich, ist am Strand schlimmer als in den Bergen. Aber klar bin ich auch ein Mitzerstörer.
Hm.
Ja, aber ich fliege ja auch irgendwo hin. Und selbst das ist ja schon nicht sehr gut für die Natur.
Ja.
Muss ich eingestehen, ist schlecht. Aber da ist mein Ego doch so, dass ich gerne raus möchte aus dieser Stadt hier. Und vielleicht auch ein bisschen weiter weg.
Ja. Ja, ja, klar. Also es betrifft ja, da ist ja keiner frei von Schuld sozusagen.
Nee, auf alle Fälle nicht.
Ich frage mich gerade, ist das denn, also ist das möglich?
Ich kann nur durch mein Verhalten versuchen, das so weit wie möglich zu minimieren, die Zerstörung, aber klar bin ich mit Gott schuld. Jetzt hast du mir ein schlechtes Gewissen gemacht.
Oh. Nein, ach Quatsch, gar nicht. Also, also das ist ja auch so beim Tauchen zum Beispiel. Ich habe so einen Kollegen, der immer total gern tauchen geht und der irgendwie wahnsinnig davon schwärmen kann und der könnte dir eine halbe Stunde alleine erzählen, wie geil dieses Tauchen ist und warum. Mhm. Und du würdest an seinen Lippen hängen. Und der sich auf der anderen Seite dann aber sehr oft darüber beklagt, der geht in Ägypten auftauchen und so und da die Korallenriffe und die machen die kaputt und dieser Massentauchtourismus und so und tja, was soll man machen? Das nicht mehr erleben, nicht mehr davon erzählen können, nur noch mit dem Fahrrad, keine Ahnung, mit dem Fahrrad in die Uckermark fahren und da zelten.
Auch nicht schlecht. Aber vielleicht meinte er aber auch wirklich diesen Massentourismus, dass es wirklich Leute gibt, die sich dieses Zeug erkaufen, also tauchen oder Bergsteigen, aber eigentlich nicht Teil dessen sind. Also ich glaube, jemand, der einen Sport oder Naturerlebnis richtig genießen will, kann oder sollte auch eins mit diesem sein, also mit der Natur. Es hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber dass man eben achtsam darauf damit umgeht. Und gibt wirklich Leute, und deswegen vielleicht auch dieser Coca-Cola-Weg im Kilimandscharo, die werden da hingekarrt mit dem Bus, wandern dann unachtsam in diesen Berg hinein oder tauchen vielleicht unachtsam in diesen Korallenriffen, brechen da vielleicht auch irgendwas ab. Und vielleicht meint er das. Und das finde ich auch nicht gut. Insofern, du hattest vorhin gesagt, dass ich mir das eben erlaufen möchte oder erarbeiten möchte. Ich glaube, wenn jemand das sich wirklich erarbeitet, dann ist er auch achtsamer mit der Natur. und hat mehr Respekt. So wie diese junge Frau, die über Schweden erzählt hat, ja, das fand ich eigentlich sehr beeindruckend, dass sie eben sagte, klar muss man Respekt haben, also da gibt es wilde Tiere und die Natur ist auch, wie du vorhin schon sagtest, kann auch brutal sein und auch zerstören oder ermorden, ja. Insofern muss man schon Respekt haben vor Natur, vor Naturgewalten.
Ja. Ja, also ich finde übrigens dieses Thema total faszinierend, dass so wir hier in unseren Breitengraden leben, so nehmen Natur ja selten als irgendetwas wirklich Gefährliches wahr. Klar kann man sich auch hier im Wald verirren und muss aufpassen, dass man nicht in den See plumpst. So. Aber dass wirklich in anderen Ländern diese Natur, ich hatte das mal erlebt, dass ich mit einer Freundin aus Australien unterwegs war, in Spanien, und wir wollten so Pause machen, irgendwie so ein bisschen außer Stand, da war so eine Wiese, ich sag, komm, setzen wir uns da hin und so. Und sie war das erste Mal in Europa und war so, was, bist du verrückt und wir können doch nicht einfach da und gibt's hier keine Bänke und also klingt jetzt vielleicht ein bisschen naiv, aber da wurde mir so an solchen Stellen klar, wie gefährlich Natur an anderen Stellen in der Welt sein kann, ne? Und wie geil das eigentlich auch ist, wie brutal, wie gewalttätig das sein kann.
Also ich hatte letztes Jahr erlebt in Taiwan ein Erdbeben. Allerdings zum Glück waren wir gerade, also wir waren bestimmt 2 Kilometer entfernt von den schlimmsten Stellen. Wir standen nur im Stau und haben uns gewundert, warum es nicht weitergeht. Und dann nach einer Stunde oder 2 Stunden habe ich gesehen, dass da eben wahnsinnige Felsbrocken runtergekommen sind und ein paar Autos erschlagen haben. Und da war mir auch ganz anders, weil, also ich habe gemerkt, wie das so rumpelte oder rumpelte, ja. Aber ich habe es gar nicht wahrgenommen als Erdbeben. Alle anderen haben geschrien und haben gesagt, um Gottes Willen. Und ich dachte, ja, vielleicht ist hier gerade ein LKW vorbeigefahren, irgendwie ein riesengroßer oder so. So war das, so ein Gefühl, ja. Weil ich sowas noch nie erlebt habe. Hm. Ich konnte mir ja nicht vorstellen, dass dieses Vibrieren von dieser Erde kommt. Und als wir dann in der Stadt waren, habe ich gesehen, was für Außenmaße das genommen hat, ja. Also ich finde das schon, da merkt man auch irgendwie, wie klein und unwichtig man eigentlich ist.
Ja, die stimmt. Das ist auch was die Natur einem lehren kann, ne? Wie winzig und zerbrechlich man eigentlich ist in diesem ganzen Gefühl.
Ja, zumal sie interessiert sich für uns nicht so doll.
Ja, naja, sie reagiert ja schon auf das, was wir machen in der Gesamtheit.
Ja, sie reagiert darauf, klar. Aber der ist es relativ egal, ob wir da nun eine Stadt hingebaut haben oder nicht. Also ich meine, warum baust du da eine Stadt hin? Da ist seit Hunderten oder seit Tausenden von Jahren sind da Überschwemmungen. Die kommen vielleicht alle 200-300 Jahre bloß. Aber die sind da immer.
Ja.
Zack, weg ist die Stadt.
Ja. Oder wenn Häuser verlassen werden und die Natur innerhalb von Jahren und Jahrzehnten das langsam wieder zuwächst und zuwuchert und man denkt, wenn man es nur lang genug einfach so lässt, dann ist das Haus irgendwann weg. Dann ist es einfach zugewachsen.
Ich habe hier auf meinem Fensterbrett so einen Blumenkasten, den ich seit Jahren nicht pflege. Und da ist ein Baum gewachsen. Also, finde ich total enorm, dass der sich da in diesem Fensterbrett da festgekrallt hat, ja, und sich seine Nährstoffe doch noch da sucht, ja. Und ich meine, klar, so ein kleines Bäumchen kann irgendwann mal dieses ganze Haus zerstören.
Ja, pass auf, dass es nicht umfällt, wenn der Baum zu schwer wird.
Ist auch nicht mein Haus, aber so ein großes Haus ist, also ich glaube, da werde ich schon drauf achten, dass ich den dann rechtzeitig rausruppe.
Vielen Dank für das schöne Gespräch, Oliver.
Interessant, das Thema. Mhm.
Schönen Dank dir. Wir machen Nachrichten. Bis dann.
Ja, bis dann. Ciao. Ciao.
Ruft mal an nach den Nachrichten. Erzählt von euren Erlebnissen mit und in der Natur.
Fritz.
Mit Hendrik Schröder, hallo, lasst euch nochmal einladen zu dieser Sendung, fühlt euch eingeladen anzurufen unter der 0331 70 97 110 und von euren Naturerlebnissen zu berichten. Das ist nämlich unser Thema heute, darüber reden wir seit 22 Uhr. Wir haben schon darüber geredet, wie es sich auf dem Kilimandscharo anfühlt, wie es sich in der schwedischen Wildnis anfühlt, aber auch in einem Brandenburger Wäldchen und welche Inspiration man da bekommen kann. Und ich möchte gerne wissen, wohin geht ihr, wenn ihr in die Natur geht.
Eure Meinung
jetzt anrufen.
0331 70 97 110.
Und wie ist das da? Und wie riecht das da? Und was macht ihr da? Geht ihr auch angeln? Geht ihr tauchen? Geht ihr bergsteigen? Geht ihr einfach nur sitzen im Wald? Geht ihr joggen um den See? Aber eben alles mit dem Ziel, die Natur zu besuchen, Teil der Natur zu sein, die Natur zu erleben, die Natur schon besonders grausam erlebt, besonders brutal, besonders gewaltsam, gewalttätig. Ihr wisst, was ich meine, oder? Ich meine, wo seid ihr schon mal gesegelt auf dem Atlantik oder seid irgendwo hochgeklettert oder erlebt ihr die Natur einfach nur bei euren Eltern im Garten, keine Ahnung, irgendwo in Brandenburg oder wo auch immer und erlebt aber auch da, was das bedeuten kann, der Natur nah zu sein. Passend zum Frühling reden wir heute über die Natur und eure Naturerlebnisse im Blue Moon. 0331 70 97 110. Gleich geht es weiter mit Gustav und sehr gerne auch mit euch. Social Distortion. Highway 101 gehört im Blue Moon. Auf Fritz bis Mitternacht haben wir noch ein bisschen Zeit und ihr seid eingeladen, diese Zeit mitzufüllen und von euch zu erzählen. Ich bin so ein bisschen erstaunt. Ich dachte, ja, rufen mega viele Leute an, weil ja ganz viele in die Natur gehen und viele von euch Naturerlebnisse haben und machen, in der Natur Urlaub machen oder am Wochenende in die Natur fahren und so. Und ich möchte das einfach nur wissen. Ich möchte gerne wissen, wo fahrt ihr hin, wenn ihr in die Natur fahrt und was erlebt ihr da?
Eure Meinung jetzt anrufen.
0331 70 97 110.
Erlebt ihr da einfach nur Stille, Ruhe, zu euch kommen, was kleines Gärtnern oder ein bisschen spazieren gehen? Ist es so einfach? Kann es so simpel sein? Kann es so wenig sein, was einem dann aber trotzdem was gibt? Oder erlebt ihr da Action, Abenteuer, Spaß? Wo und wie erlebt ihr die Natur? 0331 70 97 110. Vielleicht wohnt ihr ja auch mitten in der Natur und könnt ein bisschen davon erzählen. Gustav wohnt in Friedrichshain. Ungefähr das Gegenteil von Natur. Guten Tag.
Ja, naja, ich wohne auf Altstrahlau, also ist schon noch ein bisschen mehr Natur als in der Mitte, aber ja, also ich fahre gerne an den See, also in unseren Garten und da ist auch ein See. Und ich finde, also das reicht mir auch völlig aus, weil ich erlebe auch gerne mal was. Ich gehe mal spazieren und erlebe was Neues gerne. Aber für mich reicht auch meine Insel sozusagen völlig aus, weil ich meine, wir sind alle die Natur, wir sind alle, es klingt jetzt ganz schön poetisch, aber was die Natur ausmacht, ist ja eigentlich unser Sinn, also was wir empfinden. Und ich empfinde Natur schon, wenn ich auf den Balkon gehe und in die Sonne schaue, weil dann fühle ich so ein Gefühl von Freude irgendwie. Also ja, keine Ahnung. Also
aber nun ist natürlich auf Altstrahlau zu wohnen, also auf dieser Halbinsel von Wasser umrundet, mitten in der Stadt, auch relativ exklusiv. Ne? Wenn du jetzt an der Karl-Marx-Straße wohnst, erster Stock, Vorderhaus, sieht die Welt ein bisschen anders aus.
Ja, dann braucht man schon mal ein bisschen mehr, um sich von der Natur begeistern zu lassen. Aber ich finde, so was Kleines reicht eigentlich schon aus. Irgendwie so, wenn man sieht, wie aus einem Ei irgendwie ein Vogel schlüpft oder so. Ich finde, also bei mir, ja, keine Ahnung, bei mir reicht es völlig aus, dass ich dann, keine Ahnung, denke, ja, Natur, das ist doch schon was Schönes und ja, und dann überlege ich mir, ja, habe ich eigentlich irgendwas dazu beigetragen? Und dann denke ich mir so, ja, also ich jetzt speziell nicht.
Wozu beigetragen?
Naja, zu diesem kleinen Ereignis, dass sich da der Vogel geschlüpft ist, meine ich. Also ich habe dazu eigentlich nichts beigetragen, aber die ganze Menschheit, die hat ja dazu was beigetragen. Also die ist so, ja, die ist in der Spezies, hat sich weiterentwickelt, hat dazu auch irgendwie in Zusammenhängen beigetragen, dass sich der Vogel so entwickelt hat und dass der Vogel jetzt Eier legt. Und dann denke ich mir so, ja, also Natur ist was Schönes und ich bin die Natur, wir sind alle die Natur. Mhm. So. Mhm.
Wir sind alle die Natur. Das heißt, wir sind alle, ja, das okay, das so zu betrachten, also das heißt, wir sind alle, weiß ich, das Nächste wäre, wir sind alle das Universum zu sagen oder wir sind alle Energie oder wir sind alle, also was leiten wir davon, ja, also, was heißt das, also, wenn wir alle die Natur sind? So klar, wir sind irgendwie biologische Existenzen.
Naja, also wir sind alle das Universum, das würde ich jetzt nicht sagen, weil als das Universum entstanden ist, ob es jetzt, wann es jetzt entstanden ist, ist ja egal, aber da waren wir auf jeden Fall auf unserem wissenschaftlichen Status, den wir jetzt haben, waren wir dann noch nicht da, sage ich jetzt mal. Also als das Universum noch gar nicht da war.
Mhm.
Also sozusagen, wir können ja nur sein, was schon war. Nein. Also wie es... Ich muss mich kurz sammeln.
Wir können nur sein, was schon war?
Ja, genau. Also das Universum, naja, es hat sich ja aus dem Universum hat sich eigentlich die Erde so entwickelt und ja, also hätte ich jetzt gesagt, so, dass...
Also aus dem Universum hat sich die Erde entwickelt, da gab es noch keine Menschen, aber... Die Menschen haben sich ja auch aus der Erde und auf der Erde entwickelt. Also das heißt, dass der, keine Ahnung, die Voraussetzungen dafür, dass es den Mensch gab, waren ja schon angelegt oder sind auch irgendwie entstanden. Oder warum können wir, sind doch auch Teil des Universums jetzt.
Ja, okay, Teil des Universums, aber wir sind nicht, ja.
Das meinte ja, ich, also ich meinte Teil, wir sind Teil davon.
Ja, okay.
Also alles, was existiert, alles, was irgendwie Energie ausstrahlt oder hat, ist ja Teil von diesem Ganzen. Muss ja.
Genau. Ja.
Ja.
Und das, weil du hast immer so gesagt, ja, wo wollt ihr hin, um Natur zu erleben? Und ich wollte sagen, dass ich da nur so einen kleinen Moment brauche, um zu erfahren, ja, das ist jetzt Natur. Und ja, das ist dann halt für mich mein Naturerlebnis, was ich eigentlich jeden Tag erlebe, wenn die Sonne aufgeht und ich sehe, dass immer wieder unsere Spezies noch nicht ausgelöscht wurde, sage ich jetzt mal, von irgendwie, keine Ahnung, wenn die Maya mal wieder ein neues Datum angesagt haben, wann die Menschheit ausgelöscht werden soll. Und dann, ja, dann ist das für mich Natur.
Ganz abgefahrene Rede, Gustav. Vielen Dank dafür.
Bitteschön.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Gustav, ganz anders verstanden die Frage, oder verstanden schon, aber hatte Lust, ganz anders darauf zu antworten. Ja, ganz cool. Fabian ruft aus Lutherstadt an. Guten Tag, Fabian.
Ja, hi.
In Sachsen-Anhalt.
Aus Sachsen-Anhalt, ja.
Das heißt, das ist schon per se schon ländlich, wo du bist.
Per se definitiv, ja.
Mhm.
Also, ich stehe gerade unter unterm Sternhimmel quasi. Bin bei meinen Eltern in der Heimat und ja, das ist für mich so dieser Gegenpol zur wöchentlichen Stadt, kann man sagen.
Was? Zur wöchentlichen Stadt?
Na, ich bin Wohnungspendler, also Arbeitspendler sozusagen.
Aha. Und wo ist dein Arbeitsmittelpunkt?
Arbeitsmittelpunkt ist in Leipzig.
In Leipzig, okay. Das kann man mal eine richtige Stadt nennen schon.
Ja, geht. Also ist schon...
Und deine Eltern leben aber auf dem Dorf, also nicht mal in Lutherstadt, sondern auf dem Dorf drumherum noch.
Auf dem Dorf in Drewitz, genau. Sehr ländlich, also wir sind hier umzingelt sozusagen von Wald und Feldern, Natur. Also mehr Natur geht eigentlich nicht. Also da wo andere Leute Urlaub machen, da bin ich aufgewachsen sozusagen.
Und seitdem du in Leipzig arbeitest oder irgendwann dein Elternhaus verlassen hast und ja anscheinend doch regelmäßig zurückkehrst und so, weißt du es jetzt anders zu schätzen oder nimmst du es jetzt anders wahr?
Also wenn man in so einer Gegend aufwächst, ist es, also nimmt man es schon als schön wahr. Also man nimmt es als selbstverständlich wahr. Aber wenn man dann so, um arbeiten zu gehen, um bessere Arbeit zu finden, besser zu verdienen, in die Stadt zieht und dann also wöchentlich, also quasi jedes Wochenende zurück pendelt in die Heimat, dann ist es schon was Besonderes. Also in dem Moment, wo man diese Grenze überschreitet, also wo ich diese Grenze dann mit dem Auto durchfahre, wo ich dann weiß, jetzt bin ich in der Heimat, ist es schon was Besonderes, ja.
Aber wie weit ist das von Leipzig, eine halbe Stunde oder so? Oder schon länger?
Naja, also, wie schnell man, also ungefähr 50 Minuten.
50, kann man sagen. Okay.
Ziemlich sicher.
Und Fabian, sollten wir uns denn trotzdem auch ein bisschen Sorgen machen, dass du mit 27 noch jedes Wochenende zu deinen Eltern fährst?
Eigentlich nicht, ne.
Also, doch, lässt ja auch auf eine sehr innige Beziehung schließen.
Sowohl als auch, also sowohl zu meinen Eltern als auch zu meiner Heimat, definitiv. Also wir sind uns auch sicher, meine Freunde und ich, dass wir definitiv irgendwann in die Heimat zurückkehren werden. Sorgen machen braucht ihr euch da nicht. ganz im Gegenteil, weil das ist ja auch eine Bodenständigkeit, dass man sagt, okay, ich arbeite jetzt in der Stadt in der Woche, um da halt Geld zu verdienen, um da irgendwie ein bisschen zu was zu kommen. Aber vergesse trotzdem nicht, wo ich herkomme und fahre dorthin auch gerne zurück, wo ich hergekommen bin oder wo ich herkomme. Und das ist, also sollte halt nicht vergessen, wo man herkommt. Und
aber man sollte auch nicht vergessen, wo man hin will.
Das ist richtig, ja. Na, wo will man hin? Wo will man hin?
Keine Ahnung, das ist ja auch sehr individuell. Aber Fabian, was erlebst du da oder siehst du da, was du in der Stadt nicht hast? Jetzt mal jenseits davon, dass da natürlich ein Acker ist und dass man da mal einen Hasen oder, also was ist dann, bist du da auch anders drauf? Also auch abgesehen davon, dass es natürlich deine Heimat ist und vertraut und so, aber ich meine jetzt auf die Natur bezogen, versetzt dich das in eine andere Stimmung, in eine andere Lage oder ist das nicht das, worum es geht?
Definitiv doch. Wie soll man sagen, man eicht sich wieder auf, also ich eiche mich dann in dem Moment wieder auf Null. Also man ist ja in der Stadt kennt man ja diese Schnelllebige und ein bisschen hastig, ein bisschen hektisch und verfällt da auch leicht dann mal in Stress oder wegen von der Arbeit her auch ein bisschen hektisch, aber in dem Moment, wo man dann wieder in der Natur ist, in der Heimat, sag ich jetzt mal, dann dieses absolute Runterkommen so, man kommt dann absolut wieder auf Null, wird komplett, also ich werde da komplett ruhig und das ist das, was ich auch so sehr schätze an meiner Heimat. Ja, und das ist das, was ich halt für schön empfinde.
Mhm.
Was halt, also Menschen, die, also Stadtmenschen, die wahrscheinlich nur bis jetzt in der Stadt waren oder vielleicht mal in Urlaub fliegen, irgendwohin, die sehen das halt als Abwechslung so. Ja, müssen sie vielleicht auch nicht immer haben. Aber ich finde, als Dorfkind, in Anführungsstrichen, aufgewachsen, hat man dann noch vielleicht schon eine bessere Kindheit. Also besser, okay, jetzt kann man sehen, wie man möchte, aber ja, es ist halt mehr der Natur hin, ja, sozusagen.
Ich habe neulich, es kam noch dieser Film raus, wie hieß der denn, wo es irgendwie um einen Elternabend ging und Anke Engelke hat da eine Rolle gespielt. Frau Müller muss weg oder so. Und da habe ich ein Interview gelesen von Anke Engelke, die ja auch, kennst du, ne? So Comedian, ja, Moderatorin und so. Klar. Die auch mehrere Kinder ja wohl hat und irgendwie sagt, ja, es wäre so ein Unterschied irgendwie mit Stadt und Land. Und bei ihr, sie wäre so ländlich aufgewachsen, wäre das früher so gewesen, man ist nach der Schule rausgegangen und da waren die anderen und dann hat man gespielt und irgendwann wurde es dunkel, dann mussten alle nach Hause.
Genau.
Und heute die Stadtkinder, die machen dann Yoga und sind auf voll abgefahrenen Spielplätzen und keine Ahnung, lernen Tai Chi und Chinesisch und schon anders.
Braucht man eigentlich nicht, also das ist eigentlich Quatsch. Also so habe ich es erlebt, wenn, ja, wir sind von der Schule gekommen, Rucksack in der Ecke und dann raus. Irgendwas Buden bauen oder Baumhäuser bauen oder irgendwo sich auf jeden Fall definitiv in der Natur aufhalten. Und dann, wenn es dunkel wurde, dann gab es Abendbrot und dann hat es nicht mehr lange gedauert und dann ging es ins Bett. Und am nächsten Tag dann halt wieder.
Obwohl gerade das letzte Drittel des Tages dann wahrscheinlich für die meisten Kinder auch in der Stadt gleich ist. Fabian, wir sind am Ende der Sendung. Vielen Dank.
Wahrscheinlich, ja. Alles klar, tschüssi.
Tschüss, alles Gute. Vielen Dank für 2 Stunden Talk und Gespräch darüber, was ihr an der Natur gerne mögt, was die Natur mit euch macht und wo in der Natur ihr euch gerne aufhaltet. Es kommt der Night Flight jetzt mit Babette Conradi, 2 Stunden Musik. Mein Name ist Henrik Schröder und ich begrüße euch wieder in dieser Sendung am kommenden Montag ab 22 Uhr oder in der Nacht von Donnerstag auf Freitag im Punkrock Night Flight. Das Schlusswort spricht uns heute Nadine und deswegen sage ich mal Tschüss und Vorhang auf für Nadine, bitte.
Ja, hallo. Ich wollte darüber sprechen, dass ich super gern segle und das für mich halt Natur ist, wenn ich auf dem Boot bin und mit der Natur verbunden bin und praktisch durch die Kraft von dem Wind vorwärts komme, ohne jetzt einen Motor zu benutzen oder ein anderes mechanisches Fahrzeug oder ja.
Fritz. Und das hört man.